This country is at war with Germany.
Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wunder, Wissen, Weltkrieg. Mein Name ist Raffaela Höfner. In diesem Podcast spreche ich mit ehemaligen Soldaten, US-Veteranen, Überlebenden und Opfern des Zweiten Weltkriegs. Hört aus erster Hand die Erlebnisse, Schrecken und Wunder, die meine Gäste selbst erlebt haben. Hier geht es um den Tatort Zweiter Weltkrieg. Ein Podcast gegen das Vergessen und für den Frieden. September 1939. Wir sind an der Ostsee. Der Wind ist warm und bringt das Salz mit sich. Die Luft hier kann man nicht mit der in Berlin vergleichen, die dort zum Schneiden dick ist, besonders im Sommer. Seemöwen kreischen und ziehen ihre Kreise über den Himmel. Mein Vater hält mich fest an der Hand. Wir kneifen die Augen zusammen und blicken hinaus aufs Meer. Das, was du da vorne siehst, ist der Horizont, Annemarie. Er lächelt mich warm an und streicht mir übers Haar. Ich blicke ihn verwundert an. Der Horizont? Der Horizont ist die Grenze, die man zwischen der Erde und hier dem Meer sieht. Siehst du sie? Ich nicke stumm. Fasziniert von der unendlichen Weite. Ist der Horizont nur am Meer? Oh nein, mein Kind. Mein Vater gluckst amüsiert. Ist doch die Grenze zwischen Himmel und Erde. Diese Linie hängt ganz von der Landschaft ab. Sie sieht überall anders aus. In einer Hügellandschaft ist diese Linie geschwungen. In einem Hochgebirge zackig. Schau mal, da hinten sieht man Dampf. Ich zeige aufgeregt auf das, was mein Vater mir am Horizont beschrieben hat. Er kneift die Augen zusammen. Sein Blick schärft sich. Das sind ja Kriegsschiffe, ruft meine Mutter aus. Die Dampfwolken locken sich meterhoch in den Himmel. Ich spüre die Anspannung meiner Eltern und mit einem Schlag ist die Schönheit des Tages dahin. Die Augen meines Vaters fliegen nervös hin und her. Habt ihr es noch nicht gehört? Wir werden heute noch abreisen, sagt ein Mann, der ein paar Meter weiter steht und das Schauspiel auf hoher See ebenfalls betrachtet. Deutschland ist in Polen eingefallen. Hitler hat Polen den Krieg erklärt. Das kann doch nicht wahr sein, ruft mein Vater und lässt abrupt meine Hand los. Ich spüre noch seine Wärme auf meiner Haut. Es sieht mit einem Schlag so ernst aus, aufgeregt. Na, sehen Sie doch selbst, die besten Kriegsschiffe. Sie machen sich schon auf den Weg. Los, zurück zum Hotel. Wir packen sofort zusammen und fahren zurück nach Berlin. Heute noch. Das soll also unser Urlaub gewesen sein? Wir sind doch erst ein paar Tage hier. Wir wollten uns doch an der Ostsee erholen. Ich wollte Sandburgen bauen. Das Meer ist noch warm genug, dass man barfuß laufen kann. Ich will hier bleiben. Wieder werfe ich einen Blick auf die Dampfschiffe. Als ich den Kopf drehe, sehe ich meinen Vater davoneilen. Zurück zum Hotel. Fort von mir. Ich bleibe zurück. Mein Herz hämmert mir gegen die Brust wie ein eingesperrter Vogel in einem Käfig. Die Dampfschwaden kommen immer näher und näher. Der Himmel färbt sich bereits grau. Das Blau ist wie weggewischt. Krieg. Ein fremdes Wort, das den Erwachsenen aber nur allzu bekannt zu sein scheint. Was würde der Krieg für uns bedeuten? Für mich? Meine Eltern? Ich renne los und haste innen nach. Lasse das Meer hinter mir. Zu schade, dass ich in der Stadt den Horizont nie wieder so zu Gesicht bekommen werde. Die Häuser stehen dort viel zu dicht und sind viel zu hoch. Wie erhobene Zeigefinger ragen sie in den Himmel. Wie gerne wäre ich noch wie versprochen hier geblieben. Stattdessen ergreift die Angst Besitz von mir. Heute beginnt der Krieg. Der Zauber des Sommers verdörrt die Fallobst. Vorbei ist es mit der schönen und unbeschwerten Zeit. Vorbei mit den Besuchen an meiner heißgeliebten Ostsee. Werde ich sie je wiedersehen? Krieg. Das einzige Wort, das in meinen Gedanken Platz findet, wo ich doch spielen sollte, Schiffchen fahren lassen sollte. Krieg. Ein Wort, das die Menschen um mich herum verändert. Angst. Nur noch Angst in mir. Was wird uns jetzt in Berlin erwarten? Gibt es im Krieg nicht immer Tote? Blut? Wie gerne würde ich mich noch ein wenig am Sommer festhalten, dessen Wärme genießen und alles um mich herum vergessen. Ich bin doch erst 6 Jahre alt. In der heutigen Folge spreche ich mit Frau Annemarie Naujok. Ich habe sie in ihrer Wohnung in München besucht und mit ihr über ihre Erlebnisse im Zweiten Weltkrieg gesprochen. Annemarie Naujok wird am 9. April 1934, also ein Jahr nachdem Hitler an die Macht kommt, in Mönchengladbach geboren. Mit ihren Eltern wohnt sie damals in Reit, einer Stadt in der rheinischen Tiefebene. Der Himmel wölbt sich dort weit und hoch über das flache Land. Weiden und Äcker wechseln sich ab, werden von Baumkronen und Entwässerungsgräben unterbrochen. Spitze Kirchtürme ragen in den Himmel. Man kennt diese Landschaft von alten holländischen Gemälden. Reit ist auch die Geburtsstadt von Josef Goebbels, dem damaligen Propagandaminister, der Hitler bis zum letzten Atemzug die Treue hielt. Im Zweiten Weltkrieg erlebt Gladbach den allerersten Luftangriff in Deutschland. Die eigene Industrie und das nahe Ruhrgebiet sind ein Grund dafür, aber auch die geografische Lage im äußersten Nordwesten Deutschlands. Die Städte sind für die englischen Piloten einfach schnell zu erreichen. 1937 zieht Annemarie mit ihren Eltern nach Berlin. Ihr Vater arbeitet dort für die Deutsche Reichsbahn. Sie wohnen dort in Lichtenberg, im Osten der Stadt. Bei unserem Interview hat Annemarie mir erzählt, wie sie die Bombennächte als Kind miterlebt hat. Bei unserem Gespräch hat mich Frau Naujoks bildhafte und messerscharfe Erzählweise beeindruckt. Ich nehme euch jetzt mit ins Gespräch, sodass ihr ihre Geschichte aus erster Hand erfahren könnt. Gut, dann schon erstmal vielen Dank, dass Sie Zeit genommen haben. Mhm. Vielleicht könnten Sie ganz kurz was zu Ihrer Biografie sagen.
Also da fängt man an mit, ich bin geboren am 9.4.34 in Mönchengladbach im Rheinland. Mhm. Und bin dann 34, also ein Jahr nach Hitlers Machtergreifung. Mein Vater war Maschinenbauingenieur, meine Mutter Hausfrau, wie das damals so üblich war. Die sind also auch Rhein, bezeichneten sich immer selber als Rheinländer, aber mein Vater wollte aus Mönchengladbach weg und ich war 2 Jahre alt, nach Berlin gezogen. Und das war der erste Aufenthalt in Berlin. Bis 1939, also Kriegsausbruch, haben wir noch an der Ostsee erlebt im Urlaub. Und von dort ist mein Vater, weil er zur Reichsbahn gegangen ist, ein Jahr nach Kassel versetzt worden. Also wir haben ein Jahr in Kassel gelebt und von Kassel ist er dann wieder zurückgerufen worden zur Reichsbahn-Hauptverwaltung nach Berlin. Und in Kassel habe ich dann zum ersten Mal also Luftgriffe erlebt. Und ja, erlebt, dass es eben Krieg ist. Aber ich war ja dann noch ein kleines Kind. Also ich war 11 Jahre alt, als der Krieg zu Ende war. Und zurück in Berlin sind wir nach Finkenkrug gezogen. Und das war eigentlich die prägende Zeit für mich. Wir haben dann von 1941, das war meine Einschulung, bis 1949, bis zur Flucht in den Westen, also zurück in die Heimat Mönchengladbach, da haben uns die Verwandten halt wieder aufgenommen, haben wir dort erst und in der Hitlerzeit und dann in der sowjetischen Besatzungszone. Das war noch nicht die DDR, das war bis 1949 im Oktober, war es sowjetische Besatzungszone und in In der Zeit, wo wir da wohnten, war es noch die sowjetische Besatzungszone. Und zwar, wir sind im Mai mit der Luftbrücke noch gerade rausgekommen. Die wurde nämlich kurz danach eingestellt. Da haben wir also unheimliches Glück gehabt, dass wir eben so eines der letzten Flugzeuge, Rosinenbomber, erwischt haben, um rauszukommen. Und das war im Mai und im Oktober wurde dann die DDR gegründet.
Und ja, da hatten Sie wirklich Glück.
Da hatten wir unheimliches Glück, weil mein Vater hatte, das ist auch eine Geschichte für sich, mein Vater hatte nach dem Krieg eine sehr hohe Position bei der Deutschen Reichsbahn, die hieß Reichsbahn, bei der DDR weiter.
Okay.
Und der war so bekannt, wir hätten niemals mit dem Zug rausfahren können. Dann mit,
ja, er kam, musste,
worden, er kam von da, die hätten den sofort verhaftet. Mhm. Und da blieb nur das Flugzeug übrig. Und
hatten Sie Geschwister?
Ich habe leider keine Geschwister, nein. Ja, ja, und
wo sind diese Flugzeuge damals abgeflogen?
Tempelhof.
Okay, also beim Flughafen. So
da gab es noch den Flughafen Tempelhof. Mhm. Da Tegel ist erst später, glaube ich, eröffnet worden als nach der Luftbrücke. Also meines Wissens nach, ach nee, da hat es sogar noch einen britischen Flughafen irgendwo gegeben, wo auch noch Flugzeuge gelandet sind von der Luftbrücke, aber die haben keine Passagiere befördert, sondern Lebensmittel und so.
Ja.
Und dieser Flug, naja gut, das ist das Ende der ganzen Geschichte. Das war der erste Flug meines Lebens. Da war ich dann 15, gerade 15 geworden. Und es war tatsächlich vorher ein Kohleflugzeug. Und das war also kein Passagierflugzeug, sondern da waren die Sitze entlang der Bordwand rechts und links, damit in der Mitte wohl mehr Stauraum war oder was weiß ich. Und da sind also Kohlen hintransportiert worden nach Berlin. Das war, glaube ich, sehr wichtig mit den Kohlen, damit die ganze Industrie, das wissen wir ja jetzt, wie das ist, damit also die Elektrizität und sowas weiterlaufen konnte. Und zurück wurden eben Flüchtlinge ausgeflogen.
Und wie ist man da an Flugscheine gekommen oder Papiere, dass man Berlin verlassen durfte?
Meine Mutter hatte eine Cousine in West-Berlin. Bei der waren wir als Flüchtlinge gemeldet und diese Cousine war sozusagen auch die Kontaktperson. Die wurde benachrichtigt, wenn es soweit war, dass wir, also die hat es sozusagen möglich gemacht. Mhm. Und das hat geklappt. Also wir sind ohne jedes Gepäck, so als wenn wir, also da gab es ja noch keine Mauer, so als wenn man also praktisch einen Besuch in West-Berlin machen wollte, mit Handgepäck da losgegangen, also mit einer Handtasche, ich habe noch nicht mal einen Tornister oder sowas.
Das kann man sich gar nicht vorstellen.
Kann man, weil Falkensee, also, nee, so rum, also wir wohnten in Finkenkrug, Finkenkrug war damals eine selbstständige Gemeinde und nannte sich Finkenkrug bei Berlin. Mittlerweile ist das also eingemeindet in Falkensee. Und Falkensee ist der größere Ort und war auch der Grenzort. Das war die Grenze zwischen Westsektor, englischem Westsektor und also sowjetische Besatzungszone. Und die große Kontrolle mit sowjetischen Soldaten fand in Falkensee am Zug statt.
Okay.
Und damit es möglich war, kam man eben mit einem Zug auf einem Bahnsteig in Falkensee an, musste aussteigen, musste durch die Grenzkontrolle und stieg in den Zug, der nach Berlin ging.
Wahnsinn.
Das ist Wahnsinn.
Ja.
Und also vorher ging schon der Regionalzug durch, also nach Berlin. Durch S-Bahn gab es noch nicht, die gab es erst ab Spandau. Aber dann war das also wirklich so, dass dann ja im Laufe der Jahre, das war dann viel später, da waren wir schon weg, dann die Mauer gebaut wurde an der direkten Grenze und dazwischen war noch der sogenannte Todesstreifen.
Und dann war es natürlich viel schwieriger.
Und da hat man eben gezittert, man hatte also die Passkontrolle vielleicht gründlich hinter sich gebracht. Und wenn dann irgendwas schief war, dann blieb der natürlich auf freier Strecke stehen und dann wurde man da rausgeholt. Aber das hat bei uns also geklappt.
Gott sei Dank.
Das hat gut gegangen. Und bevor wir diese Flucht angetreten haben, haben wir praktisch alle drei getrennt, also wurde auch ich schon losgeschickt, Gepäck nach West-Berlin gebracht und auf der Post in West-Berlin.
Dass man mehr quasi schon
rüberbringen konnte. Ja, wir haben was vorgeschickt. Das, zum Beispiel das Porzellan der Mutti ist dabei kaputt gegangen. Ach. Gläser sind kaputt gegangen, andere sind wieder angekommen. Aber keine Möbel oder dergleichen, das ist, haben wir versucht vorher zu verscherbeln.
Ja.
Ich hab das jetzt auch deshalb erzählt, weil das so an die Ukraine erinnert.
Sehr, ja. Weil man auch nur mit einem kleinen Gepäck eben jetzt los muss.
Mehr ging nicht, damit man überhaupt vorwärts kam und durch die Kontrollen kam. Die sagen ja auch, ja, wir machen nach Polen einen oder nach Litauen einen Ausflug.
Mhm. Ja, genau.
Damit sie durchkommen.
Können Sie sich noch an den Kriegsbeginn erinnern, 1939?
Ja, das kann ich deshalb besonders gut, weil wir in der Zeit in Berlin wohnten. Das erste Mal in Berlin-Lichtenberg. Das ist also auch jetzt noch Osten. Nein, jetzt ist es wieder vereinigt. Und haben Urlaub an der Ostsee gemacht, 1939. Und dort haben wir praktisch den Kriegsausbruch erlebt. Und es steht doch in der, das kann, da kann ich mich sehr gut dran erinnern, das ist auch da drin beschrieben. Mein Vater sitzt mit mir auf einer Düne und erklärt mir den Horizont. Ich war ja mittlerweile jetzt schon so 6 Jahre alt. Was der Horizont ist. Und ich war davon natürlich sehr beeindruckt, dass da Wasser und Himmel zusammenstieß. Und dann sagte er, jetzt guck mal genauer hin, was siehst du denn noch? Und dann sah ich also am Horizont schwarze Schiffe. Die konnte man natürlich gut sehen, weil das ja noch Dampfschiffe damals waren. Und das waren also, sagte er, ja, das sind Kriegsschiffe. Und da er dabei nicht lachte und ich ja schon den Bombenangriff in Kassel miterlebt hatte, wurde mir auch sehr ernst zumute. Und wir kommen zurück ins Hotel und da wird uns gesagt, der Krieg ist ausgebrochen. Also es war der 1. September. Und da stürzten halt die ganzen Feriengäste und daran kann ich mich eben auch erkennen, zum Bahnhof und wollten zurück, wo sie hergekommen sind, also in, wir in dem Fall nach Berlin zurück.
Also und ein bisschen eine Angst und Panik.
Ja, ja, da war Panik, die stürzten alle auf zum Bahnhof und waren natürlich in so einem Fischerdorf da an der Ostsee. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Also wo wir da gewesen sind, weiß ich nicht. Ich weiß nur, wir waren am Meer. Ich habe immer gemeint, es hätte Fischerkarten geheißen, ist aber jetzt nicht wichtig. Aber das muss der Name von der Pension gewesen sein, weil Fischerkarten ist gar kein Ort.
Ja, das kann sein. Ja.
Da war also eine falsche Erinnerung. Das war der Kriegsausbruch gewesen.
Wird sich das Leben danach verändert gehabt für die Bevölkerung in Berlin?
Das weiß ich nicht. Dazu war ich zu klein. Mhm. Mit 6 Jahren habe ich das nicht so mitgekriegt. Das kann ich nicht sagen. Ich habe in der Biografie auch beschrieben, was ich eigentlich alles in diesen 3 Jahren, wo wir in Berlin wohnten, in den drei, vier Jahren, was ich da so erlebt habe. Und da sind natürlich, weil das ja noch vor dem Krieg ist, ganz normal Haus Vaterland, dass ich da mit meinen Eltern mal hin mitgenommen wurde. Damals ist der Besuch, Verwandtschaftsbesuch, gerne nach Berlin gekommen und man ging nicht in Hotel oder so, sondern man schlief noch bei Verwandten.
Ja.
Und dann wollten die natürlich Berlin sehen und ich war das einzige Kind. Jedenfalls haben sie mich dann mitgenommen und ich war dann sehr beeindruckt. Und dort hatte ich meinen ersten Berufswunsch. ich wollte Nummerngirl werden. Das fand ich so toll. Ich habe natürlich nicht kapiert, aber das fand ich so toll, dass die mit dem Schild da rumging, die nächste Nummer ansagt und die war als Häschen kostümiert und hohe Absätze. Also das fand ich so schick. Und da habe ich dann zu Hause noch weiter geübt. Also das war nun wirklich noch vor dem Krieg gewesen. Ich kann mich auch nicht erinnern, in Berlin schon, mir kann ja auch nicht, wir sind ja dann anschließend weg. Nein, da war ja noch kein Krieg in Berlin. Und ich beschreibe da so, wie wir da so in Berlin gelebt haben, was ich da so in Erinnerung gehabt habe. Und das Einzige für Sie jetzt Interessantere oder überhaupt Interessante ist, dass ich mitgekriegt habe, dass im Hinterhaus zwei jüdische Menschen lebten, Vater und Tochter, im Souterrain. Und das habe ich deshalb gesehen.
Bei Ihnen im Haus damals?
In dem Haus, wo wir in Berlin-Lichtenberg wohnten. Das waren also ein Vorderhaus und ein Hinterhaus, verbunden durch einen Hof. Hat man ja oft in diesen Mietskasernen, also es war keine Mietskaserne, aber man hat es ja auch in Wien oder so, dass also ein Hof hinterm anderen ist. Also da war nur ein Hof und meine nächste Spielfreundin wohnte im Hinterhof. Und die besuchte ich natürlich auch manchmal, die spielte bei mir oder ich spielte bei ihr. Und da habe ich eben diese zwei gesehen, dass die da spazieren gingen. Und das war eben ein alter Mann in einem dunklen Anzug und seine Tochter, das habe ich später erfahren, dass es seine Tochter war, die führte ihn. Und die sahen sehr traurig aus und lebten im Souterrain des Hinterhauses und da können die nicht viel Tageslicht gesehen haben. Und das war mir schon als Kind unheimlich.
Ja.
Ob ich da schon vorher meine Mutter gefragt habe, weiß ich nicht, aber irgendwann kommt eben die Mutter meiner Spielfreundin ganz aufgeregt zu meiner Mutter und erzählt dir, stell dir vor, die haben die Weißens abgeholt. Und ich wollte natürlich wissen, wer das ist und was das zu bedeuten hätte. Und meine Mutter hat mich sehr strikt aus dem Zimmer geschickt, geh spielen, das geht dich nichts an, das ist nur was für Erwachsene. Und dann haben sie mir eben, wir sind also auch nach dem Krieg mit dieser Frau und mit dieser Spielfreundin in Verbindung geblieben. Und nach dem Krieg haben mir dann erst meine Eltern erzählt, dass das Juden waren.
Ja.
Und
weiß man, was aus der Familie geworden ist?
Ich weiß, dass die ins KZ abgeholt worden sind, das ja.
Aber ob sie überlebt hatten, das weiß ich nicht.
Nein, nein, weil meine Eltern auch keinen Verkehr mit denen hatten.
Ja.
Ich glaube, das weiß ich nicht. Mein Vater hat mir zwar viel erzählt, aber die waren auch bestimmt nicht antijüdisch eingestellt, aber man hatte bereits Angst gehabt, über diese Dinge laut zu sprechen.
Ja.
Ich habe das auch in meinem Vorwort beschrieben. Meine Eltern waren definitiv keine Nazis, aber sie waren auch nicht im akuten Widerstand drin.
Aber dazu, im Nachhinein, finde ich, für unsere Generation klingt das immer so einfach, dass man sagt, ja, warum war man nicht im Widerstand, aber da hat ja so viel dazugehört. Und wenn man eine Familie hatte mit Kindern,
da hatte man sich das schon überlegt.
Ja.
Also ich will da gar nichts entschuldigen, aber es waren sehr viele Mitläufer dabei, die eben Karriere als Nazi, bessere Karriere machen konnten als Nazi. Und dann gab es natürlich auch die Überzeugten, die gab es natürlich. Und bei meinen Eltern war es eben so, dass sie überzeugte Christen waren und evangelisch und zur bekennenden Kirche gehörten. Und das hieß in Finkenkrug, zufällig Finkenkrug, eine ganze Menge, weil die Kirchengemeinde eben praktisch Der Pfarrer gehörte zur Bekennenden Kirche. Und das war für dieses Pfarrer-Ehepaar, Frau Pfarrer war genauso aktiv in der Gemeinde wie der Pfarrer selber, dass praktisch der Pfarrer ein paar Mal Berufsverbot bekommen hat. Er war nicht im KZ. Also damals hieß es mal, er wäre im KZ gewesen, aber ich habe nachdem ich im Westen war, mit dieser Pfarrfrau noch verkehrt.
Ja, und dann?
Und sie hat gesagt, nein, er ist suspendiert worden und er hat dann irgendwo in der Kirchensynode und so mitgearbeitet, durfte ja aber nicht mehr predigen. Mhm. Und wenn er gepredigt hat, wenn er dann wieder mal im Gottesdienst war, dann wusste man, dass Gestapo und sowas mithören ja würde. Aber er hat sich da nicht drum gekümmert und dann war es so, ich meine, die Nazis sind bereits 1933 gekommen und man, das habe ich auch später erst, viel später, nachdem ich schon Material hier für die Biografie sammelte, habe ich erfahren, dass Finkenkrug sogar ein sehr bekannter, eine bekannte Hochburg der SA und der Nazis, also der SA und der ja SS waren, weil der Kreisleiter von vom Kreis Branden, wie hieß das jetzt? Das war nicht der Kreis Brandenburg, das weiß ich jetzt nicht. Also er war jedenfalls Kreisleiter. Das muss ja dann Nauen gewesen sein. Und der saß als Verwandter sehr fest in einem historischen Gasthaus, der alte Finkenkrug, wo eben Neu-Finkenkrug den Namen von bekommen hat. Und dort wurden die ganzen Nazi-Treffen abgehalten. Okay. Und dort in dem alten Finkenkrug, in dem historischen. Und ich denke, die hatten von 1933 bis Kriegsausbruch eine Menge Zeit, um da aktiv zu sein. Da waren wir aber noch nicht in Finkenkrug. Und ich habe auch in meiner Biografie geschrieben, als ich als Siebenjährige nach Finkenkrug kam, ich habe eben nicht mehr viele, so gut wie keine SA-Uniformen gesehen, weil die Männer schon längst im Krieg waren. Mhm. Also gab es noch den, wie hieß das, der die Lebensmittel im Marken verteilt hat, den Blockwart.
Okay,
ach, das war so ein Blockwart, der hat ja
praktisch eigene Rolle sozusagen
in der damaligen Zeit. Der hat offiziell die Lebensmittelmarken verteilt.
Wie viel hat man da bekommen als Familie von diesen Lebensmittelmarken?
Wie bitte?
Wie viel hat man da bekommen als Familie? Gab es da eine bestimmte Regel? Oder?
Pro Person, also ein Kind und zwei Erwachsene und das war nach Kalorien eingeteilt. Also wie viel Kalorien man mindestens haben musste. Und dann waren das natürlich die Grundnahrungsmittel Fleisch, Fett, also ich sage bewusst Fett, nicht Butter, also, sondern Fett und Zucker. Ja, das war's. Brot, Fleisch, Zucker. Ich glaube, das war's. Mhm. Also Mehl wurde auch zugeteilt. Milch natürlich. Ja, Wahnsinn, Milchmarken brauchte man auch. Und das musste für jede Woche gab es also eine solche Marke.
Marken. Musste man die sich wo abholen oder wurde die
zugeschickt? Da ging halt mit diesen Marken, also mit dieser Lebensmittelkarte, ging man dann in den Kaufladen und da schaute man, was man kriegte. Weil bei Fett musste eben, das wurde mit der Zeit immer schlechter so ungefähr. Das, also Butter war da schon was sehr, sehr, ich glaube, es gab kein, ich kann mich gar nicht erinnern, dass es während des Krieges Butter gab. Und dann gab es eben auch mal Schmalz oder gab es eben Margarine. Mhm. Und man musste froh sein, wenn man das eben kriegte. Und Öl zum Beispiel haben Bucheckern gesammelt, die hat man dann zu einer Ölmühle gebracht. Das wurde dann ausgepresst.
Ja. Da war man dann kreativ auf jeden Fall,
was da, man da wird man kreativ, kann, ja. Und vor allen Dingen, uns ging es nicht schlecht, weil wir einen Garten hatten und weil wir Kartoffeln und Gemüse und sowas hatten wir halt und Obst. Ja. Also, aber die Bären, und ich glaube, auch diese Versorgung mit den Lebensmittelmarken hat zumindest in Berlin ganz gut geklappt.
Ja.
Also die Hungerei fing eigentlich erst nach dem Krieg an, weil die Russen hatten auch nichts und die wollten ja auch gar nicht und so. Aber dass es gar nichts mehr gab, dass alles zusammenbrach, und das war erst nach dem Krieg.
Okay. Hatten Sie jüdische Kinder in der Schulklasse damals?
Nein. Das ist sehr interessant, dass Sie danach fragen. Nein, das ist unmöglich. Also wurden ja verhältnismäßig schnell, war denen die Schule verboten. Die konnten nur noch in die jüdische Schule gehen. Ich glaube, das gab es auch hier in München. Aber da tauchte eine jüdische Klassenkameradin nach 45 auf. Und das ist wieder eine eigene Geschichte. Das war ein jüdisches Mädchen, die von einem Jugendheim versteckt worden ist. Also dieses Jugendheim ist von zwei Leiterinnen geleitet worden, die den Mut gehabt haben, also
sie aufzunehmen
und zu verstecken. Ja. Mhm. Und die tauchten dann erst auf, und diese Christa hieß sie, und wir hatten denselben Schulweg. Und ich mochte die sehr gerne, und ich habe sie ein einziges Mal, sie war sehr zurückhaltend, sie hat so gut wie nichts erzählt, sie suchte gar nicht den Kontakt, hatte sie auch nicht nötig, aber die war nicht angefeindet bei uns, also wir mochten sie eigentlich, weil sie nett war, und sie kam auch im Unterricht mit, also Christa war einfach auf einmal mit dabei. Und ob die Jüdin war, das wusste man ja dann. Aber es war kein Thema. Also es war keine Aversion oder sonst irgendwas. Und ein einziges Mal habe ich geschafft, dass sie mich mitgenommen hat in das Heim. Aber da habe ich mich gar nicht wohl gefühlt und habe mich auch ziemlich schnell wieder verabschiedet. Ich habe ein Buch von diesen, meine Freundin aus Fickenkoop, mit der ich seit der Wende wieder zusammen bin, die hat die Geschichte dieser Christa Schmei und des Heimes zusammen geschrieben. Und dieses Heim war einfachster Art. Es waren Baracken, vier Baracken im Karree aufgestellt. Und in der Mitte war der Spielplatz, wo die spielen und wo auch ein paar Pflanzen und so waren. Und wir standen eben da am Rande. Sie hat mich auch nicht in eine Baracke reingebeten oder mir ihr Zimmer. Und ich merkte, dass ich beobachtet wurde von einer der Leiterinnen, dass da eine erwachsene Frau am Türrahmen stand, an irgendeiner Baracke. Das
ist natürlich kein gutes Gefühl.
Nein, ich habe gedacht, die haben natürlich auch noch Angst gehabt, ist ja klar. Und wie gesagt, das hat meine Freundin alles recherchiert, und das Ende vom Lied war, die sind also gut durch die Nazi-Zeit gekommen. Das haben sie geschafft. Aber sie mussten gehen in der DDR, weil die DDR wollte aus dem Heim ein FDJ-Heim machen, also wollte das einverleiben. Die hätten drin bleiben können, aber da sollten dann auch FDJ-Treffen und sowas stattfinden. Und da haben die nicht mitgemacht, und da sind die nach West-Berlin gegangen. Und damit war die Geschichte auch zu Ende von denen. Also die sollen heutzutage bitte die DDR nicht so schönreden, wie das jetzt manchmal so ist. Ich denke mir manchmal, die Leute, die jetzt in der Ex-DDR leben, sind erstens neue Generationen, die das also gar nicht
mehr so in dem Maß erlebt haben.
Erlebt haben, sondern vom Hören sagen. Und ich weiß es nicht, aber ich vermute, dass viele der Leute, die damals 89 und vorher diese stille Revolution, diese Märsche da inszeniert haben, das ging ja auch hauptsächlich von der Kirche aus oder unter dem Dach der Kirche, dass die mittlerweile längst in den Westen oder ausgewandert sind oder sonst wo. Und dass die alten Leute drüben geblieben sind und die Leute, die wirklich SEDler waren.
Ja. Wir waren 2020 in Berlin und haben da das Stasi-Gefängnis besucht.
Ja.
Und wenn man da Glück
das
hat,
kenne ich in Berlin.
In Anführungszeichen, dann kommt ein ehemaliger Häftling und macht die Führung.
Ja.
Und wir hatten da eben das Glück und der war damals einer der jüngsten Inhaftierten, der war erst 17 und dem wurde das Abitur verweigert mit seinen Freunden, weil die eben nicht parteitreu waren. Und der hat dann selber auch ein Buch geschrieben, ich glaube, das bei der Berlin-Friedrichstraße hat der einen Fluchtweg entdeckt gehabt und hat dann immer den Freunden geholfen, bestens wieder auf den Zug aufzuspringen und rüberzufahren. Das war dieser Moskau-Paris-Express.
Aha,
und bei, das kenne ich genau, auch. Genau, bei seiner eigenen Flucht ist er dann aber irgendwie nicht wirklich hochgekommen auf den Zug und dann wurde auf ihn geschossen und dann musste er abspringen und fliehen und dann ist er von so einem 3-Meter-Stockwerk runtergesprungen, hat er erzählt, und mit gebrochenem Bein nach Hause gekommen.
Aber im Osten wieder.
Ja, im Osten, ja genau. Also
denn sonst wäre ja nicht verhaftet.
Genau, und dann...
Schrecklich.
Haben dann die Eltern versucht, das quasi, dass es nicht auffällt, aber er hat ja das gebrochene Bein und jemand hat ihn auch gesehen. Und dann wurde er am nächsten Tag abgeholt von der Stasi. Und dann ist ja auch in dem Gefängnis dieser Obstwagen ausgestellt, mit dem ja die Leute gefangen genommen wurden, dass es quasi so gewirkt hat, als würde das so ein Obstwagen rumfahren. Und er hat gemeint, dass die 3 Stunden einfach kreuz und quer durch Berlin gefahren sind, dass man die Orientierung verliert, wo man ist. Und dann war er da, ich glaube, 6 Monate inhaftiert und auch unter anderem mal eine Woche in dieser Dunkelzelle im Arrest. Und die ganze Nacht über wurde er befragt, ob noch mehr fliehen wollen und wem er alles geholfen hat und sowas.
Und ja, da hat er das ja aufs Übelste erlebt.
Ja, und er hatte nach dem Krieg, konnte man ja dann seine eigenen Akten einsehen. Und er hatte dann so 10 solche Ordner.
Für ihn allein.
Und er war der Einzige, der damals keine medizinische Versorgung bekommen hat.
Mit dem Bein.
Mit dem gebrochenen Bein, ja. Also er hatte da keinen Gips und irgendwas, sondern er wurde da einfach so gelassen unter Schmerzen und jeden Tag befragt. Und das war natürlich sehr interessant. Er hatte damals, als sie ihn dann wieder freigelassen haben, hat er dann auch relativ schnell eine Frau gefunden, eine Tochter. Und nachdem er ja als gefährlicher galt, haben sie ihm das Kind dann weggenommen, ist dann in einem Kinderheim aufgewachsen. Also der war immer noch ein gebrochener Mann, ja. Also ganz schlimm. Und wenn man das dann sieht in dem Ort, wo wir da drin waren, dass er da in seiner Zelle, die er uns dann gezeigt hat, die sind ja wirklich mini klein.
Ja, also
da kann man auch nichts schön reden an der DDR. Wenn man eben.
Nee, ich meine, die da konform gegangen sind.
Für die hätte es vielleicht gepasst, aber.
Ach, ich habe da auch so viel Literatur gelesen, also von dem Erich Löste beschreibt eben die ganze diese ganze Geschichte, wie die in Leipzig gelebt haben und wie schnell dass man bespitzelt worden ist, diese IMs, die man zum Teil eben gar nicht kannte und
zum Teil gab es sogar Scheinehen, dass man extra als Stasi-Mitarbeiter irgendwo zum Spionieren dann sich in eine Familie eingeschlichen hatte.
Furchtbar.
Also echt
schlimme Zeit. Und dann gibt es ein Buch, ich weiß jetzt den Titel nicht, ich habe es aber irgendwo, ist auch ganz bekannt, dass eben eine Frau mit einem hohen Nazi-Offizier verheiratet ist und der kommt in russische Gefangenschaft und wird dort, um zu überleben, Kommunist. Mhm. Das heißt, er kriegt auch so eine Gehirnwäsche und ist einer derjenigen, der nach Deutschland zurückgeschickt wird als lupenreiner Bolschewist, sagen wir mal jetzt, oder Sowjetgläubiger. Und das ist auch Tatsache, also der hat dann mit die neue Wehrmacht aufgebaut, die Volksarmee heißt das ja, glaube ich, nicht? Und die Frau, die war auch noch in der DDR und die haben ein Kind und das Kind ist ihr entnommen worden. Also das ging darum, dass ihr das Pflegerecht genommen war und dass er nicht mehr mit dieser Frau verheiratet sein wollte, weil die ja seine Vergangenheit kannte. Und diese Frau landet im Gefängnis in der DDR. Der schafft es, dass die ihm dahin, und dann werden die Verhältnisse in dem Gefängnis, Frauengefängnis in Bautzen, geschildert. Und das ist grauenvoll.
Ja, das glaube ich.
Also mit Schweige, Einzelzelle und Dunkelzelle. Und die Frau hat gar nichts gemacht, nur dass sie im Weg war.
Ja.
Aber das wollte ich sagen, also wie entsetzlich die Verhältnisse dann auch in den Gefängnissen waren. Und dann, ich weiß nicht, ob Ihnen Uwe Johnson was sagt.
Nee.
Das war zu meiner Zeit einer dieser ganz berühmten Schriftsteller eben aus der DDR. Die haben ja auch sehr gute, Christa Wolf, die haben ja Strittmacher, die haben ja sehr viele sehr gute Schriftsteller gehabt. Und Uwe Johnson ist auch weggegangen aus der DDR, aber hat sich nie davon lösen können. Und der hat eben auch die Verhältnisse in der DDR geschildert. Das ist auch verfilmt worden. Jahresringer heißt das. Und,
muss ich mich mal erkundigen. Das ist Jahresringer.
Ich kann es Ihnen nachher zeigen. Eine Familiengeschichte, die kann ich jetzt nicht, also das geht über drei Bände hinweg. Und ich will da nur sagen, der Vater der Hauptperson, landet im, es wird Bürgermeister eines Ortes in Mecklenburg-Vorpommern und landet aufgrund seiner Vergangenheit, er wird als englischer Spitzel, wird er verhaftet und landet in einem ehemaligen KZ, das wollte ich sagen, was eben jetzt lustig weiterverwendet wird, eben als Gefängnis für Leute, die eben praktisch dem neuen System der DDR da nicht passen.
Ja.
Und das ist eben die Kehrseite. Und von dieser Kehrseite, gut, die haben 40 Jahre in der, gelebt in der DDR. Das prägt natürlich auch. Und sie haben da, habe ich auch geschrieben, die haben da ihre Nischen gefunden. Aber und die haben ihr Kulturleben gehabt und die haben gute Schauspieler gehabt, gute Schriftsteller gehabt.
Gute Sportler.
Alles
excellent. Hatten sie auch sehr gute, gell?
Ja, ja. Mhm. Nicht, aber es gab die Kehrseite und von dieser Kehrseite, die hat auch 40 Jahre existiert.
Mhm.
Und davon spricht jetzt kein Mensch mehr.
Ja, merkwürdig.
Ja.
Obwohl jetzt auch so viele Verfilmungen kommen über Fluchten eben aus, der, ich weiß nicht, ob Sie von Bulli Herbig den Film kennen, Ballon heißt der, wo eine Familie mit...
Bulli Herbig sagt was, aber von dem habe ich einen anderen Film gesehen.
Eine wahre Geschichte, da näht die selber die Familie einen Ballon und fliegt dann quasi mit einer anderen
Familie. Ist ja vorgekommen.
Genau, nach Westdeutschland rüber.
Ja,
genau. Hatten Sie die Schlacht von Berlin eigentlich miterlebt, wenn Sie zu der Zeit in Berlin waren?
Im Prinzip ja, nein, weil wir so weit außerhalb von Berlin, also Finkenkrug liegt so weit außerhalb. Natürlich haben wir den Einmarsch der Russen erlebt, aber die Schlacht um Berlin habe ich schon mal gar nicht erlebt. Und mein Vater ist erst nach dem 9. Mai, also nach der Kapitulation, ist der dann nach Berlin-Mitte gefahren, weil die Reichsbahndirektion befand sich in der Wilhelmstraße, wo jetzt das Finanzamt drin ist. Da hat mein Vater früher gesessen und...
Wie haben Sie den Einmarsch der Russen damals erlebt?
Den habe ich auch da drin beschrieben. Okay. Aber wir haben da Glück gehabt. Also meine Freundin, die im Finkenkruger Zentrum gewohnt hat oder noch wohnt, die hat da grausigere Sachen erlebt. Also wir lebten in einem Haus an der Parallelstraße, die parallel zur Eisenbahnlinie ging. Und da kamen witzigerweise die russischen Wagen, ich nehme an, es waren LKWs, denn Panzer hätte man gehört, die wären lauter gewesen, also die waren relativ leise und man sah eben, dass die Soldaten da drauf mit angelegtem Gewehr auf dem LKW standen. Mhm. Und die fuhren dann eben praktisch Richtung Ortsmitte.
Ja.
und
haben gar nicht groß Halt gemacht.
Nein, das waren die sogenannten Kampftruppen. Die haben im Wald bivakiert und die haben sich soweit korrekt benommen. Die sind aber nicht lange geblieben. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, also ich glaube eine Woche oder so, und dann sind die weitergezogen, weil die waren ja mit ihrer Eroberung noch nicht fertig.
Aber ich glaube, die Angst der Bevölkerung vor der Roten Armee war sehr, sehr
groß. Die war sehr groß und da sind viele schon abgehauen. Und das ist wieder eine andere Geschichte. Mein Vater hatte auch das Angebot gehabt, die Reichsbahn hat für ihre Beamten und ich glaube auch Angestellte Züge zur Verfügung gestellt, wo man als Familie einen Abteil kriegen konnte und da auch Sachen mitnehmen konnte.
Okay.
Und dann wären wir noch rechtzeitig aus Berlin rausgekommen und das haben meine Eltern nicht gemacht und ich kann Ihnen nicht sagen, warum sie nicht mitgegangen sind. Meine Mutter war immer herzkrank. Ob das der Grund gewesen ist, kann ich nur vermuten. Mhm. Ich weiß es nicht. Und dann eben, ja, Gott wird uns schon beschützen. Diese ja, tiefe Gläubige.
Angst, kann ich schon verstehen, die Angst vor dem Schritt, dass man eben alles hinter sich lässt.
Ja, und eben, weil meine Mutter doch ziemlich angegriffen war. Nee, weiß ich nicht. Und weil eben mein Vater kein NSDAP-Mitglied war, hat er eben dann eine sehr hohe Position bekommen in der DDR, der sowjetischen Besatzungszone. Und das war aber leider diese traurige Aufgabe. Da wurde nach dem Krieg als Kriegskosten das zweite Gleis abmontiert, sodass in der DDR der Eisenbahnverkehr nur noch eingleisig verkehren konnte.
Okay.
Das war eine völlig sinnlose Sache, das wusste auch mein Vater, weil die Schienenweite für die deutschen Züge war eine andere als für die russischen.
Ach so, das heißt, das hat gar nicht gepasst.
Das hat gar nicht gepasst und er wusste auch, dass diese abmontierten Schienen an der Grenze verrotteten. Und das war natürlich bitter, weil die mussten ja mit ansehen, erstens den Zusammenbruch und wie Berlin aussah und dass nun auch noch das Schienennetz demontiert wurde. Und das andere war
eben... Ich kann mich also nur aus eben, was ich gelesen habe, an diesen Nero-Befehl erinnern, den Hitler doch gegeben hat, dass man verbrannte Erde zurücklässt.
Ja, war die Rückantwort, also noch im gemilderten Maß dann natürlich. Ja, und dann bekam er diese hohe Position und das hatte dann zur Folge... Das hieß ja, und jetzt muss er in die SED eintreten. Wenn er so eine hohe Position hat, dann SED. Und mein Vater hat wieder gesagt, nein, also er ist Christ und er geht nicht in eine der war ein Kommunist Nase, aber konservativ und in die SED geht er auf keinen Fall. Und damit wurde die Sache für ihn auch immer
enger
und gefährlicher. Und ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist, das haben auch die westlichen Besatzungsmächte gemacht. Werner von Braun ist ja auch nach Berlin gegangen. Die Russen haben auch sich Fachkräfte nach Russland geholt, um dort Forschung oder eben irgendwas zu machen, um den Aufbau in Russland wieder zu lernen. Und da hatte mein Vater Angst gehabt, dass er eben praktisch abgeholt wird, um nach Russland zu kommen. Und wir waren einfach gezwungen, wegzugehen, weil wir also unseres Lebens nicht mehr froh wurden.
Ja, Gott sei Dank ist alles gut
gegangen. Und es ist alles in letzter Minute gut gegangen, genau.
Da kann man echt sehr dankbar sein.
Und also politisch war es noch so, es gab ja im Anfang noch also eine christliche Partei und da war ein sogenannter Jakob Kaiser, Christlich-Soziale Partei, glaube ich, hießen die. Und Jakob Kaiser war der Leiter dieser Abteilung und kam, also er war wirklich Sozialist und gleichzeitig Christ. Und die SED war so geschickt, dass die, es heißt ja Einheitspartei, dass die zunächst mal diese Partei mit aufgenommen hat in ihre Partei. Und das war natürlich ein Fehler.
Verschluckt
sozusagen. Damit hat sie sie verschluckt. Mhm. Und mein Vater war in ein halbes Jahr Mitglied dieser christlichen Partei. Mhm. Aber da war dann war das auch ganz schnell wieder vorbei. Ein halbes Jahr und dann war er wieder draußen. Das ist vielleicht noch interessant, ja.
Ich hatte nur gerade vorhin in Ihrem Buch hier gelesen, an diese Rede da von Goebbels. Mhm. Haben Sie die damals auch im Radio gehört?
Ja.
Ja, die hat jeder gehört,
ja,
in Deutschland.
Ja. Welche die Emotionen wurde übertragen? Der Goebbels war sowieso der Propagandaminister, den hörte man sehr oft. Hitler hörte man gar nicht so oft. Das habe ich auch erst sehr spät erfahren. Hitler ist zum Beispiel nie an der Front erschienen.
Ja, das habe ich auch gehört.
Ich
habe nur eben gehört, dass der Goebbels eigentlich der Mann hinter dem Ganzen war und Hitler auch der Kopf. Nur inszeniert hat als Kunstfigur schon fast, als den starken Führer, weil er hat ja die Auftritte eigentlich selber gescheut, sondern er hat es ja wirklich sehr gut gemacht, muss man ja sagen, Goebbels. Mhm. Wenn er die heutigen Medien hätte, also für die damalige Zeit war er ja sehr fortschrittlich. Und damals hatten ja die Leute wirklich nur das Radio oder Zeitungen als Medium. Heutzutage hat man ja die Möglichkeit, dass man sich über das Internet noch anders informieren kann.
Gott sei
kann.
Dank, ja.
Und nicht nur dieses eine bekommt, wie es jetzt in Russland ist, da sind ja auch die...
Wir hatten ja noch nicht mal ein Telefon.
Mhm.
Nee, und dann gab es auch keine Autos, weil die Autos für den Krieg konfisziert worden sind. Nein, man hatte nur das Radio und das hat er voll ausgenutzt.
Ja.
Das auch, hieß ja Volksempfänger. Wagen, Volksempfänger. Jeder Deutsche sollte seinen Volkswagen haben. Und die waren dann nachher weg, die Volkswagen. Und die Volksempfänger, die wurden alle Radioapparate wurden dann von den Russen eingesammelt, damit man also gar nichts mehr hören konnte. Und die verrotteten dann auf dem Rathaushof in Falkensee. Also, das war schon schlimm. Ich war ja ein Kind. Ich meine, für meine Eltern muss das schon schrecklich gewesen sein.
Und die Erfahrungen an der Front, sag ich mal, als Führer hätte man da schon mal schauen sollen oder erwartet, dass man sich da auch zeigt.
Das ist selbstverständlich. Ja, aber ich habe auch in dem Buch beschrieben, meine Mutter wollte einmal in ihrem Leben den Führer sehen. Also er hat schon Aufmärsche in Berlin mitgemacht, aber das hat ja nichts mit Kampf zu tun. Es waren eben diese Truppenparaden, sagen wir mal, die dann natürlich also ganz großartig inszeniert waren.
Da waren ja in München auch sehr viele am Königsplatz damals.
Die konnten und in Nürnberg.
Genau, beim Reichsparteigelände waren ja auch diese ganzen Aufmärsche. Und
in Berlin waren das die Linden, wo der dann lang zur Richtung Brandenburger Tor.
Ja, Hitler war ja sogar, das habe ich auch in meinem Buch drin, war ja 1935 auch in Rosenheim, weil er ja immer im Berghof war, in Berchtesgaden. Mhm. Da war der Weg von München natürlich durch Rosenheim durch. Mhm. Und interessanterweise auch bei meinen Recherchen bin ich drauf gekommen, dass Rosenheim war die zweite Ortsgruppe nach München.
Genau, weil die
Hauptstadt der Bewegung, also Hitler ist ja in München groß geworden. Mhm. Der hat ja auch am Prinzregentenplatz, also direkt bei meiner Schule gewohnt.
Und ach, da in der Gegend ist Ihre Schule.
Genau, also direkt.
Ach, Grillparzer Straße. Ja.
Ja,
also ich weiß, wo Hitlers Wohnung war.
Ja, genau, also das ist 5 Gehminuten weg von uns. Genau. Und im Bürgerbräukeller.
Ist die Grillparzer Straße die Straße, die dann praktisch zum Ostbahnhof?
Genau, ja.
Ja.
Ja. Genau, und Rosenheim ist ja jetzt auch noch so ein bisschen die kleine Schwester von München, wo das immer so ein bisschen annimmt, sag ich mal. Und da waren die Nazis in Lederhosen, heißt es immer. Das halt natürlich auch.
Das weiß ich natürlich nicht.
Ja, dass der da auch gesprochen hat. Bei uns gibt es nicht den Marienplatz, sondern den Max-Josef-Platz. Und da habe ich auch Bilder aus dem Stadtarchiv bekommen, wo eben Hitler persönlich in Rosenheim spricht und er Blumen bekommt von Mädchen und die Leute alle versammelt waren. Und da waren sie ganz stolz, dass er da der Führer, das war eben 35 noch vor Kriegsausbruch da.
Also München hat er ja gemocht.
Genau.
Und vor Berlin hat er sich gefürchtet.
Mhm. Darum war er am liebsten, glaube ich, in Berchtesgaden eigentlich und sonst in der Wolfschanze in Ostpreußen.
Das ist alles ein Unding. Mhm. Die habe ich gesehen, diese Wolfschanze.
Da war ich noch nicht. Ich kenne halt natürlich Berchtesgaden, aber und in Berlin war ich auch.
Da war ich auch. Also ich wollte in dieses Museum da, das ist aber mittlerweile umgebaut und das vergrößerte umgebaut, da habe ich leider noch nicht gesehen. Das würde mich auch interessieren.
Wusste man als Bevölkerung, ich meine, Sie waren noch ganz klein, dass Hitler bei der Schlacht um Berlin im Bunker versteckt war, dass der, ich glaube, einmal hat er sich noch gezeigt, Ende März, um die Hitlerjungen auszuzeichnen, die dann noch für den Volkssturm eingesetzt
wurden? Nein, davon habe ich während dieser Zeit ganz bestimmt nichts mitgekriegt. Da hörte man nichts mehr. Da war man schon viel zu sehr isoliert.
Können Sie sich an das Stauffenberg-Attentat erinnern? Hat haben Ihre Eltern gesprochen?
Ja, das steht auch da drin.
Ja, aber das interessiert mich auch mal, ob das dann publik geworden ist, ob das in Zeitungen stand.
Nein, das war auch eine Propagandasache dann. Da habe ich furchtbare Erinnerungen dran. Also erstens mal, privat ist es ganz, ganz lustig. Meine Mutter und ich sind in der Küche und wir hören die Nachrichten. Da war ich ja dann schon 10 Jahre.
Ja.
Und hören die Nachrichten im Volksempfänger und da kommt eben die Mitteilung, dass auf Hitler ein Attentat ausgeübt wurde, das aber, also praktisch durch große Fügung und so weiter, Hitler mit dem Leben davon gekommen ist. Also sie haben das so spät erst durchgegeben, nicht gleich unmittelbar nach dem Attentat, sondern dass sie wohl sicher waren, dass also
alles in Ordnung ist mit dem Führer.
Und da war ich 10 Jahre und ich wollte auch unbedingt in BDM. Ich war also ein Jahr beim BDM und ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wenn das jetzt mit Hitler weitergegangen wäre. Keine Ahnung, ob ich auf die Seite meiner Eltern gegangen wäre oder nicht, kann ich nicht sagen. Jedenfalls sage ich vollkommen entsetzt zu meiner Mutter, ja Mutti, was machen wir denn, das ist ja furchtbar, was hätten wir denn ohne den Hitler gemacht? Wie wäre denn das weitergegangen? Und meine Mutter sagt ganz trocken, da wäre halt ein anderer gekommen. Und ich war so entsetzt, wie meine Mutter sowas sagen konnte, so trocken und ohne ihr. Also das war der ganze Kommentar von ihr. Das war also die private Seite und das andere waren die Zeitungen. Und die Zeitungen haben haargenau den ganzen Prozess geschildert, der da in Plötzensee eben gegen diese armen Teufel da.
Den habe ich verfolgt. Also Stauffenberg selbst wurde noch in der Nacht erschossen.
Ja, da hat er Glück gehabt.
Da hat er großes Glück gehabt, weil er ja noch beim Militär war.
Ja.
Und den anderen wurden, glaube ich, die militärischen Titel entzogen, dass sie dann. Ich glaube, Hitler selber wollte dann persönlich, dass sie an Fleischerhaken erhängt werden und nicht erschossen werden.
Ja, und alles. Und diese Bilder habe ich alle noch, diese Fotos habe ich eben alle noch vor mir. Nicht dieser, wie hieß er, der ganz.
Witzleben.
Witzleben, das war der alte Herr.
Da waren die Fotos auch in den Zeitungen dann von den Erhängungen, oder?
Ja.
Ach, Wahnsinn.
Ja.
Das kann man sich ja gar nicht
vorstellen. Ich habe die Zeitungen auch gehabt, aber. Die hatte ich dann wiederum von meinem amerikanischen Bekannten aus
Können der Sie sich noch an den Titel erinnern, was Sie dann dazu geschrieben hatten?
Nein, das weiß ich nicht mehr.
Das ist ja schrecklich.
Aber das war natürlich alles in übelster Form, das kann man sich ja vorstellen.
Ich habe nur gelesen, dass es dieser Blutrichter war, der Nazis, dieser Roland
Freisler,
glaube ich, hieß Freisler. Der auch die Geschwister Scholl damals verurteilt hatte. Ja. Und dass dem sein Auftritt im von vornherein wusste
er das. Das Brüllen von dem Freisler habe ich noch in den Ohren. Das wurde auch im Rundfunk übertragen.
Ach, das hat man auch im Radio
damals. Ja,
Wahnsinn.
Also das wurde ganz, also das war die Sache.
Sehr entsetzlich. Über.
Ja, genau. Und das war für eine, also 10-Jährige und eine, war das natürlich hart, wenn.
Ja, heutzutage würde man ein 10-jähriges Kind sowas niemals mehr anhören lassen. Aber wenn es natürlich im Radio läuft, als tägliche Nachrichten, dann kommt man ja auch schwer aus, das anzuhören.
Und die Zeitung kam ja auch jeden Morgen.
Und dass du eben solche Bilder, heutzutage dürfte man ja das gar nicht mehr zeigen. Nein. Auf einer Titelseite oder sowas.
Ah ja.
Mhm. Denke ich, solche Erhängungen oder so kann ich mir jetzt nicht vorstellen.
Dass man das ist noch. Ja. Nee, man merkt ja bei diesen Krimis da, dass sie da auch also praktisch das nicht richtig zeigen, die Leichen nicht richtig zeigen.
Ja.
Aber das war nicht.
Genau, ich kenne halt
seine. Das ist aber noch nicht so lange. Ja. Also es gab eine Zeit, da wurde das noch gezeigt. Und da waren wohl die Beschwerden zu groß, dass man das.
Ich kann mich nur an die Ansprache von Hitler erinnern. Also ich habe mir die angehört, wie er auch damals nach dem Attentat zum Volk gesprochen hat.
Und die Stimme überschlägt.
Genau, die Stimme mit dieser kleinen Clique, irgendwie, die da das Attentat versucht hat. Und man muss ja wirklich sagen, er hatte viel Glück mit den Attentaten. Es waren ja viele mutige Menschen, die das versucht haben und andere mit in den Tod gerissen haben, aber ihn selber hat es nicht getroffen.
War schon eine entsetzliche Zeit, ja.
Wenn Sie den Krieg in wenigen Worten beschreiben müssten, welche würden Sie denn da wählen?
Den Krieg?
Mhm.
Ja, es sind vollkommen sinnlose Sachen, die eben von machthungrigen Leuten, die Macht über Menschen haben wollen, in jedem Fall. Das sieht man ja jetzt auch an Putin. Also das muss eine ganz besondere Art von Mensch sein, die letztendlich keine Humanität empfinden, denen das vollkommen gleichgültig ist, wenn Leute, so und so viele Leute, egal wie viele dabei draufgehen. Mhm. Hauptsache, sie können ihre Ideologie
durchboxen,
egal wie.
Ja.
Wobei eben Hitler ja zum Beispiel gezögert hat, England anzugreifen. In den Krieg sind sie ja erst eingetreten, als das mit der Atombombe passiert ist. Da mussten sie Japan eben helfen als Verbündete. Mhm. Also ich glaube, das hat nichts mehr mit Machterweiterung zu tun. Aber dieser Wahnsinn, eben nach Russland einzumarschieren, das war der reinste. Also Krieg ist für mich sowieso also was völlig Unmögliches.
Ausgetragen auf den Schultern des einfachen
Menschen. Ohne den einfachen Menschen geht das ja gar nicht.
Und wie Sie schon vorhin gesagt haben, Hitler selbst hat sich ja nicht mal die Hände schmutzig machen müssen, sondern...
Er wollte das auch wahrscheinlich gar nicht sehen.
Ja, weil er war ja auch bei keiner Erschießung von Juden dabei oder hat meines Wissens auch nie ein Konzentrationslager besucht.
Nein.
Das wollte er sich wahrscheinlich nicht anschauen. Ja.
Da habe ich eigentlich noch gar nicht so drüber nachgedacht.
Ich weiß nur, dass er... Das
spricht ja eigentlich auch dafür, dass er psychisch krank gewesen sein muss.
Ja. Ich weiß nur, dass er einen jüdischen Leibarzt hatte.
Was?
Mhm,
da
gibt es ein Buch drüber, ja. Der hat also damals noch, als seine Mutter gelebt hat, der hat seiner Mutter damals das Leben gerettet und den hat er, glaube ich, selber nach Amerika gebracht damals.
Nein, das habe ich nicht gewusst.
Was ja, und mit Putin kenne ich mich jetzt nicht mit der Biografie gut aus. Bei Hitler weiß man nur, dass er einen sehr gewalttätigen Vater hatte und das Verhältnis da sehr, sehr schlecht war und er dann ja auch...
War er nicht ein Stiefkind? War das der leibliche Vater?
Ich denke, das war der leibliche Vater. Mhm. Aber die Mutter war deutlich jünger als der Vater und ist ja dann auch sehr früh gestorben. Mhm. Und er selber war ja der erfolglose Künstler, der unentdeckt geblieben ist und das hat natürlich an seinem Selbstvertrauen wahrscheinlich genagt und dann hat er seine Chance anders ergriffen.
Und dass er eben diese Begabung an sich entdeckt hat, Volksredner zu sein. Und, aber er muss ja auch von einer großen Sprechsucht erfüllt gewesen sein, denn es hieß ja, wenn man mit ihm zusammen war, hatte er ja immer die Gesprächsführung. Die anderen mussten ja zuhören
und alles
auch abnicken. Ob das beim Essen war oder... ob das eben eine Rede war, die er hielt. Also das, der Mann war in meinen Augen wirklich psychisch sehr krank.
Ja.
Aber gerade solche Leute kommen dann auch oft an die Macht.
Ja. Das ist eine Mischung aus Narzissmus und Psychopathie.
Also
das ist halt so, psychopathische Züge sind eben Empathielosigkeit und Machthunger und halt eben natürlich auch keine andere Meinung dulden lassen.
Gelten lassen.
Ja. Hat sich auch aber gezeigt.
Das, er muss eben auch auf der anderen Seite was Faszinierendes gehabt haben, weil er ja dann auch immer wieder, ich denke jetzt an die Familie Bruckmann zum Beispiel, also diese Industriellen, wo die Männer ihn wahrscheinlich bewusst gefördert haben, weil sie sich von ihm ja einiges politisch erwarteten, denn die hassten ja die Weimarer Republik und wollten eben praktisch dadurch wieder die Industriegesellschaft zumindest und die Wirtschaft eben ankurbeln und dachten, dass Hitler das schaffen würde. Aber ihre Frauen haben ja auch dann dafür gesorgt, dass er den gesellschaftlichen Schliff kriegt. Sie haben ihn ja auch, also Frau Bruckmann, Manieren beigebracht, dass er auch zu den Wagner-Festspielen gehen konnte.
Ja.
Und weil das hatte er ja alles nicht gelernt, den Hintergrund hatte er ja nicht gehabt. Also schon eigenartig, also da bin ich noch nicht mit fertig, wie, das ist ja mit Trump das Gleiche, wie es Menschen gibt, die wissen, dieser Mensch taugt nichts, der ist gewalttätig und trotzdem bewundert man ihn und verspricht sich was von ihm. Das verstehe ich nicht.
Nee, das kann ich auch nicht verstehen, aber vielleicht zeigt es dann so eine Seite, die man mit Stärke verwechselt, dass man denkt, er hätte Führungsqualitäten. Und man sich dem dann hingibt.
Muss ja wohl so sein. Denn ich meine, was da jetzt parallel in einem clownesken Aufzug in Amerika mit Trump passiert ist, das ist ja noch grotesker als das. Aber Hitler blieb ja auf einer ernsten Ebene. Über Hitler lachte kein Mensch.
Ja.
Über Putin lacht kein Mensch.
Nee, aber über Trump schon, das stimmt.
Trump schon und trotzdem... Ja. Kann es durchaus sein, dass er, also er hat seine 50% Leute mindestens.
Ja.
Man weiß ja gar nicht genau, wie viele Anhänger er hat. Aber ich meine nur, wie kann man solche Leute bewundern? Ja, weiß ich nicht. Muss was Anziehendes haben. Vielleicht, weil diese Leute den Mut haben, die Sachen offen auszusprechen, wo der kleine Mann gar nicht den Mut zu hat. Und dass man sich von ihm dann doch Erfolg verspricht.
Das kann sein, weil viele hatten ja eben die Möglichkeit, in der NSDAP groß zu werden, was Sie vorhin schon gesagt haben, als Karriereankurbelung.
Ganz bestimmt, dass man, da war eine Menge.
Ja.
Also das weiß ich.
Dass man auch in sehr jungen Jahren...
Gerade bei den Beamten, dass die dann befördert wurden. Das hatte ich, glaube ich, noch nicht genannt. Mein Vater hatte natürlich den Nachteil, dass er dadurch nicht mehr befördert wurde bei Hitler. Er konnte seine Arbeit weitermachen, aber er wurde nicht befördert.
Aber das war wahrscheinlich sein Glück für das Kriegsende, weil da war wurde ja geschaut bei der Entnazifizierung, wer in der Partei war.
Ja, das ist auch eine nette Geschichte. Er hatte natürlich einen Oberchef gehabt, Professor Buttenberg, und der musste in der Partei sein. Also dessen Rang war so hoch, dass er eben in der Partei sein musste. Aber er hat meinen Vater gedeckt.
Ja, als Lehrer damals musste man ja auch Parteimitglied
sein. Musste man Parteimitglied sein, ja.
Und wenn du das
die waren aber alt, die, da, das ist vielleicht für Sie auch interessant, der Rektor, die Lehrer, ja, also es war ja selbstverständlich, die hatten das Parteizeichen an. Die waren aber alle weg 1945, also wir hatten keinen von den alten Lehrern. Ich kann Ihnen nicht sagen, aber ich nehme an, die sind alle in den Westen gegangen, zumindest nach West-Berlin. Aber sie hätten auch praktisch unter den Sozialisten, also unter der SED, nicht genommen worden. Die wären auch so rausgeschmissen worden. Also ob sie dann verhaftet worden wären, weiß ich nicht. Hätten ja nicht alle Lehrer, ich meine, die kann man ja auch nicht alle dann verhaften, weiß ich nicht. Jedenfalls, sie waren nach 45 weg. Und dann kamen sogenannte Junglehrer, die ganz frisch von der pädagogischen Hochschule kamen, also eine Notausbildung hatten, aber die waren gar nicht so schlecht gewesen. Ja. Und wir hatten eine Deutschlehrerin, das war auch interessant, Das war eine Altkommunistin, also eine überzeugte Kommunistin, nicht Sozialisten. Und ihr Mann war im KZ während des Krieges. Und
aufgrund der politischen Einstellungen dann wahrscheinlich?
Ja, als Kommunist, ja. Der Mann. Und der Mann ist eben auch so krank durch den KZ-Aufenthalt geworden, dass sie eben Lehrerin sein musste, um Geld zu verdienen. Die war eine ausgezeichnete Lehrerin, aber sie musste uns, wir hatten dann keine Geschichte gehabt, sondern sogenannte Gegenwartskunde, und da wurde natürlich die Sowjetunion wieder verherrlicht, und ja. Wir haben russische Literatur und sowas, da war man dann ja schon ich war dann 11. Das
wäre. Sprechen Sie auch Russisch? Wahrscheinlich haben Sie in der Schule Russisch.
Kann ich nicht. Und das war sehr dumm von mir. Wir waren ja in dem blöden Alter, das Wort Pubertät haben wir damals gar nicht gekannt, das gab es ja noch gar nicht. Aber wir waren in dem blöden Alter und haben gesagt, wir wollen nichts damit zu tun haben. Also wir haben gemerkt als 12-Jährige, dass wir da wieder Propaganda ausgesetzt sind, und wir haben weder in der Gegenwartskunde interessiert zugehört, wir glaubten das nicht mehr. Und wir haben einen armen Teufel, einen Weißrussen, als Russischlehrer bekommen. Mhm. Und wir haben alle gesagt, wir lernen kein Russisch, und haben den geärgert, bis auf Teufel komm raus. Also heute, ich weiß ja gar nicht, was der arme Mann alles erlebt hat, wenn er als Weißrusse. Aber damals, mit dem, also wir lernen kein Russisch. Mhm. Und bei mir war, ich wusste ja dann doch schon ziemlich lange, dass wir in ein Jahr, dass wir in den Westen gehen würden. Aber meine Freundinnen haben Nachhilfeunterricht in Russisch nehmen müssen, um den Übergang dann zur Oberschule zu schaffen, mhm. um Abitur machen zu können. Und das brauchte ich dann nicht mehr. Und ich kann Spasibo und das wie Dania, aber nein, ich kann kein Russisch.
Mehr nicht.
Und so einfach mehr. Ist es auch nicht, weil die Buchstaben ja schon mal anders sind, das Kyrillische. Aber es tut mir leid, dass ich so blöd war, dass ich das nicht gelernt habe. Also es war einfach dumm.
Aber ich glaube, schon eine schwierige Sprache zu lernen, stelle ich mir jetzt auch nicht ein.
Wir haben vor. Auch 8 ja. Fälle.
Ach, 8 Fälle haben die. Wahnsinn.
Mhm. Also es ist nicht einfach. Ja, aber das, was wollen Sie noch?
Ja, genau. Also mein Podcast-Name, den ich mir ausgesucht habe, ist Wunderwissen Weltkrieg. Und vielleicht das größte Wunder, das Sie in Ihrer Zeit, ob es jetzt im Krieg gewesen ist, wo Sie sagen, das ist ein Wunder gewesen.
Dass wir da rausgekommen sind.
Mhm.
Ja? Ja, also so gut davon gekommen sind, ja.
Ja.
Also das, das habe ich auch noch nicht erzählt. Also nach einer, sagen wir nach ungefähr einer Woche, sind die Kampftruppen abgezogen, weitergezogen, und dann sind die sogenannten Besatzungstruppen gekommen.
Okay.
Und da wurde die Sache schlimm.
Mhm.
Das waren dann die gewesen, also die kamen in ein das beste Viertel von Falkensee, das wurde mit einem Bretterzaun umgeben, und da hausten dann die Russen drin. Wie bei Hitler, da war ein Radioapparat, ein Lautsprecher, dann praktisch auf dem Innenhof, auf irgendeinem Platz, das sah man ja nicht, weil der Bretterzaun wo war, aber der Lautsprecher war eben an irgendeinem Mast angebracht, und dann tönte die Musik über das ganze Viertel rüber oder eben auch die Ansprachen, was das immer sein sollte. Und die hatten dann nicht genug zu tun, und die haben ja auch die Fahrräder geklaut und so und radelten da durch die Gegend, und wir ihnen dann in die Finger kamen, Uri, Uri. Aber die kamen natürlich auch in die Häuser und plünderten da, und Vergewaltigung von Frauen und so. Also ich habe das schon auch noch in Ohren, dass Frauen nachts schrien. Mhm. Also das war alles mit den Besatzungstruppen.
Mhm.
Da fing dieses Elend an, und wann das jetzt aufgehört hat, das weiß ich nicht. Also jedenfalls, wenn wir nach Falkensee zum Rathaus oder so mussten, dann machte meine Mutter immer einen Umweg, dass wir ja nicht an diesem Zaun entlang gehen mussten. Aber uns ist nichts passiert. Also, das ist noch ein nettes Erlebnis. ich glaube, das waren noch die Kampftruppen. Da kommt ein Trupp Russen mit gesetzten Gewehren und vorneweg eine Dolmetscherin zu uns durch den Garten. Wir wollen die ins Haus. Und wir haben gedacht, jetzt schlägt unser letztes Stündlein. Die kommen jetzt zum Plündern oder was weiß ich. Und dann, die Dolmetscherin sah sehr attraktiv aus mit blondem Haar und schick und so. Und die konnte gut Deutsch, also vielleicht war das eine Jüdin, dass die Deutsch konnte und Russisch konnte. Und dann kam raus, dass wir unten in der Waschküche die Heizkessel anheizen sollten. Und das Ende vom Lied war, die wollten da unten in der Waschküche baden. Aber bis wir das rausgekriegt
haben. Da ist ein Stein vom Herzen gefallen.
Das hat eigentlich gedauert, erst nachdem sie fertig waren. Da stand natürlich einer vor der Haustür, da stand einer an der Kellertüre, da stand einer mit dem Gewehr vor der Waschküchentür. Und das brauchte meine Mutter nicht tun, das hat der Hauseigentümerin gemacht, eben diese Waschkessel da anzuheizen. Und dann ging das da unten lebhaft zu und wir hatten hoffentlich trinken die nichts und so. Mhm. Also haben sie nicht gemacht. Und die sind sehr friedlich wieder abgezogen, also gar nichts passiert. Und sie haben sogar ihre Seife da gelassen als Dankeschön. Mhm. Also das war ein positives Erlebnis.
Also doch viele kleine Wunder im großen Ganzen erlebt gehabt.
Ja, doch.
Wie könnte Ihrer Meinung nach heute Friedensarbeit ausschauen?
Friedensarbeit? Ja, auf alle Fälle eben mit den Leuten ins Gespräch kommen, im Gespräch bleiben und sich nicht abschotten.
Ja.
Ich finde es nicht ganz richtig, dass man also praktisch den Krieg gegen Putin immer weiter aufputscht. Also ich weiß, dass man das will die Ukraine nicht aufgeben, das ist klar, aber dass man jetzt überhaupt nicht mehr versucht, irgendwie weiter mit Putin zu reden, Guterres oder so. Also ich finde das nicht so richtig mit den Sanktionen.
Mhm.
Und vor allen Dingen, ich bin ja sehr lange nicht mehr in der Schule gegangen, man müsste die Kinder meiner Meinung nach auch auf schlechtere Zeiten besser einspielen können und denen also auch die Wichtigkeit des Friedens erklären.
Oder Demokratie und
Demokratie.
Ich finde es auch wichtig.
Demokratie ist eine sehr schwierige Sache, jedem so viel Freiheiten wie möglich zu geben. Aber die Autokratie geht eben überhaupt nicht. Also für mich ist Demokratie doch immer noch die beste Regierungsform, die es gibt, wo man sich zusammenraufen kann und wo der Frieden einigermaßen garantiert ist.
Ja.
Nicht, also wir sind ja jetzt in diese Sache reingeschlittert, wo ich überhaupt nicht mehr mitgerechnet habe und ich bin total aus der Fassung, dass das überhaupt noch möglich ist.
Das stimmt.
Nach den Erfahrungen.
Ja, für mich ist es eben auch wichtig, dass man darüber spricht, deswegen beschäftige ich mich auch mit der Zeit oder führe jetzt eben Zeitzeugen-Interviews und versuche das auch jetzt der neuen Generation, den Schulklassen nahezubringen, weil es ja doch noch nicht lang her ist. Es ist meine Großelterngeneration.
Ja.
Und
ja.
Sonst vergisst man auch wieder die Schrecken des Krieges, weil bei denen ist jetzt vielleicht schon wieder die Urgroßelterngeneration, wo man dann nicht mehr aus erster Hand davon erfährt, wie es wirklich abgelaufen ist.
Mhm.
Und klar, man besucht mit den 10. Klassen zum Beispiel immer das Konzentrationslager in Dachau.
Ich weiß, wo die.
Genau.
Die sind.
Und das ist für mich auch sehr, sehr wichtig, dass man mal.
Es ist wichtig, aber meine Patentochter hat eben einen Sohn, der ausgerechnet mit 14 nach Dachau musste. Und den hat Dachau überhaupt nicht interessiert. Das war für den also viel wichtiger, dass da auch Mädchen auf dem Gelände rumliefen und die hatten völlig andere Sachen im Kopf. Also das muss man entweder später oder früher machen. Also das war nicht der richtige.
Bei uns ist es eben ab der 10. Klasse, da sind die dann 16, 17.
Das ist besser.
Und das ist besser, weil dann gehen die schon sehr andächtig rum und dann versteht man das größere Ausmaß, weil in dem Alter, das ist eben genau der negative Effekt, dass dann da Gaudi gemacht wird.
Kennen Sie den Ernst Grube?
Den habe ich jetzt auch kontaktiert. Mhm. Der hat mir auch zurückgeschrieben.
Von dem habe ich keine Antwort gekriegt. Also ich kenne den auch.
Okay.
Aber der hat mal eine Führung über den Königsplatz und den ganzen, die ganzen Nazi-Gebäude da gemacht. Aber der ist ja noch ein bisschen älter als ich. Also es ist ja erstaunlich, dass der überhaupt so lange diese Arbeit gemacht hat. Und der macht das, hat das ja auch in Dachau gemacht.
Oder diesen Abonau oder irgendwie heißt der, glaube ich, der Herr. Der wohnt aber in Israel, kommt aber auch mal wieder zurück. Und der war, glaube ich, in einem KZ-Außenlager von Dachau. Ich glaube, Mühldorf war der.
Und der lebt noch.
Der lebt auch noch, genau. Und ich darf jetzt am, weil ich auch den Kontakt habe zu amerikanischen Zeitzeugen, was auch toll ist. Und da darf ich jetzt mit einem sprechen, der war bei der Befreiung von Dachau dabei.
Von Dachau dabei. Dann mache ich aber schon tolle Arbeit.
Ja, genau. Und das ist natürlich auch.
Das geht schon sehr ins Detail.
Sehr ins Detail.
Ich bin in dem Alter, wo die Namen wegfallen. Der sehr bekannte alte jüdische Mann, der hier jetzt verstorben ist, mit fast 100, ne, war es der geworden. Der war auch mal Leiter der jüdischen Gemeinde hier. Also,
okay.
Nein, den kennen Sie ganz bestimmt, aber ich komme jetzt nicht auf den Namen. Der ist voriges Jahr, glaube ich, gestorben. Den kennen hier alle. Und der war auch in Dachau im KZ. Und der war eben nicht verbittert, sondern er hat eben in den Schulen und so immer die Aufklärung gesprochen. Ah, mir kommt der Name jetzt nicht. Der hat sogar ein Denkmal.
Ja, und diese Aufklärungsarbeit, die finde ich super wichtig, dass man eben ins Gespräch kommt und von den Sachen hört und das erfährt, damit, ja, ich habe jetzt auch zwei ukrainische Schüler in der Klasse sitzen, die zwar in Deutschland geboren wurden, aber die natürlich die Verwandten noch haben und da wird halt einem nochmal das ganze Ausmaß bewusst, was der Krieg jetzt bedeutet in der Ukraine.
Wissen Sie, wo ich auch nicht so fertig mit, nicht mit fertig werde, ist, wie kann man über Menschen, über das einzelne Menschenschicksal einfach so verfügen, dass man also da über Tod und Leben meint, bestimmen zu können. Dass einer nicht frei seinen Lebensweg selbst bestimmen kann, sondern dass das, man kann ja sagen, es wird von Gott geleitet, aber das ist es nicht, sondern es sind Menschen, die einen dazu bringen, Dinge zu tun, die man unter normalen Umständen eben nicht tun würde. Nicht?
Ja.
Ich meine, was fällt eben jetzt diesen Leuten ein, die Menschen ins Gefängnis zu bringen oder ins KZ, nur weil sie Juden sind oder weil sie Christen sind oder was weiß ich, kommen die ins KZ. Oder Sozialisten.
Kommunisten.
Alles Kommunisten, mögliche, alles nach Dachau oder noch schlimmer.
Ja.
Also Dachau muss ja noch, ich meine, auch wenn man sich das überlegt, also diese Wittelsbacher Familie ist ja praktisch in Sippenhaft nach Dachau gekommen, weil der Vater so schlau war und ist nach Italien emigriert, ist in den Untergrund verschwunden. Kommt die ganze restliche Familie ins...
Ja, diese Sippenhaft gibt es ja jetzt noch in anderen kommunistischen Ländern wie Nordkorea, gibt's ja auch Sippenhaft. Und in Russland denke ich auch. Und das ist also aus der heutigen Sicht ist es unvorstellbar, dass man als Familie bestraft wird für eine Tat. Oder Tat in Anführungszeichen für was,
was eben... Ich habe eine holländische Freundin aus Venlo, also gleich über der Grenze. Und deren Vater war Polizist, aber in führender Position und im Untergrund, als Hitler eben die Niederlande besetzt hatte. Und weil man das wusste, dass der im Untergrund ist, ist die ganze Familie verhaftet worden. Und also der hatte sechs Kinder und die sind in ein KZ gekommen. Nicht lange, die sind dann wieder, aber immerhin, sie saßen im KZ Ich weiß nicht, warum sie wieder rausgekommen sind, aber jedenfalls, sie sind dann wieder rausgekommen. Und das sind auch interessant, wenn die erzählt, wie sie die Juden eben da in Venlo versteckt haben. Das war dann die katholische Kirche, die haben die dann im Keller und so auch verbarrikadiert.
Ja, da gehört ja auch viel Mut dazu, weil man ja selber auch Strafen zu erwarten hatte, wenn natürlich man sowas gemacht hat. Mhm. Da denkt man natürlich dann an Anne Frank als berühmtes Beispiel, die ja im Hinterhaus versteckt wurde, die Familie. Aber da,
das hat man hier in Deutschland auch, nicht häufig wahrscheinlich, aber
immer wieder hört man das schon, ja.
Schon.
Ja, ja. Ich glaube, U-Boote wurden die damals genannt.
Das weiß ich nicht. Da gab es so einen Entertainer im Rundfunk, Rosen. Das war ein ganz bekannter Entertainer nach dem Krieg in den 50er Jahren. Und der ist eben in einer Gartenlaube versteckt worden in Berlin. Der hat es aber geschafft. Also die müssen dann dicht gehalten haben. Der hat Glück gehabt.
Ja, das ist auch schon ein wahnsinniger Freundschaftsdienst oder eine große Leistung, dass man da wirklich dicht halten kann. Nicht so viele Mitwisser hat, wo es dann wieder gefährlich werden könnte.
Dann ist wieder einer dabei, der nicht dicht hält.
Ja, tatsächlich war mein anderer Großvater bei der Schlacht um Berlin damals dabei. Der war als Funker eingesetzt. Mhm. Ja, der ist dann auch in russische Kriegsgefangenschaft geraten.
Mhm. Und war der richtig in Berlin
stand? Der war richtig in Berlin drin, ja. Der hat dann auch erzählt, dass der
Mitte,
dass die da 48 Stunden am Stück die Stalinorgeln geschossen haben und in jedes Haus die Bomben reingeworfen hat. Und da war es eigentlich zum Teil wirklich Glück, dass man rausgekommen ist und überlebt hat. Und der amerikanische Soldat, mit dem ich da auch bisher gesprochen habe, den habe ich im Mai in den Niederlanden getroffen, weil die sind zu Veteranen in die Niederlande geflogen. Ja. Und da gibt es ja auch bei Maastricht so einen Soldatenfriedhof.
Und da kenne ich mich nicht
genau,
aus. Also ich meine, mir sagt Maastricht, was
das ja nicht. Das ist so bei der Grenze, also eine halbe Stunde von Aachen weg, würde ich jetzt mal sagen.
Ja.
Und da ist sein bester Freund auch begraben, der ist damals gefallen. Und der hat das Kriegsende an der Elbe erlebt. Das ist ja auch jetzt nicht allzu weit weg gewesen von Berlin. Und der hat dann gesagt gehabt, dass von der einen Seite vom Osten kamen die Russen, von Westen kamen die Briten und Amerikaner.
Und mittendrin
die Deutschen. Und er gesagt hat, da waren wahnsinnige Szenen, dass die Deutschen alle in die Elbe gesprungen sind, um rüber zu schwimmen,
um zu den Amerikanern
zu gelangen. Dass sie nicht eben in die
sowjetische
Und mein Großvater ist eben in russische Kriegsgefangene, der war Jahrgang 21. Und der ist dann aber nach einem Jahr mit einem Freund geflohen. Aus einem Lager, genau, da haben sie dann...
Haben sie geschafft,
ja, dass sie so getan haben, als wären sie Topfverkäufer scheinbar und sind dann zusammen entkommen, ja.
Sachen gibt's.
Und der andere Großvater, der war kurzzeitig nur von den Amerikanern, aber ja, befreit, wie auch immer worden, aber da als Arzt ist der sofort wieder eingesetzt worden und der war jetzt der war jetzt in keiner Gefangenschaft, sondern der war dann nach im Kriegsende in Augsburg. Genau, und da
ich kann nicht sagen, wie das hier mit dem Einmarsch war, das wissen Sie von Ihren Verwandten eben besser. Also ich glaube, das war in München.
München hat sich, glaube ich, kampflos ergeben. Ja. Ich glaube, in Nürnberg gab es noch viele Kämpfe, aber das war ein paar Tage vorher. Und München hat dann Gott sei Dank schlauerweise gleich die weiße Flagge gehisst und hat dann die durchgewunken. Und dann sind die eben die Einheit, die auch München befreit hat, nach Rosenheim weitergefahren und haben dann auch den Berghof erreicht in Berchtesgaden. Und da war dann so ein Wettrennen Franzosen und Amerikaner, wer zuerst ankommt, weil da waren ja ganz viele Nazi-Schätze auch.
Ja, ja, klar.
Weil doch der Göring und alle möglichen hatten ja da in den Bergwerken ihre Bilder gesammelt.
Also die Besichtigung habe ich gemacht. Diese unterirdische Welt, wo die Herrschaften dann drin gelebt haben, war sie schon makaber, vollkommen eingerichtet mit Arbeitszimmern und Schlafzimmern und allem.
Ja, es war ja auch unwahrscheinlich, dass sie die Bevölkerung ja damals, wo Hitler beschlossen hat, er will jetzt da einziehen, haben sie ja da auch alle
einfach enteignet.
Genau, und jetzt muss man leider wegziehen, obwohl die schon...
Und die wurden sollte angebunden, obwohl die Jahrhunderte lang da saßen sollten. Wollten die natürlich nicht, und wenn sie nicht wollten, dann wurden sie einfach rausgejagt.
Ja.
Da gibt es ja auch so eine alte Zeitzeugung in einem Film, die das erzählt, wie ihnen der Hof dann weggenommen worden ist. Ja. In dem, damals, als ich da in dem NS-Doku-Zentrum war. Mal schauen, wie ich das schaffe, dass ich da nochmal in das Neue reinkomme. Ich glaube, das ist ja fertig mittlerweile. Nee, ich hatte mir eben gedacht, ich schreibe diese Geschichte meiner Eltern, weil meine Eltern eigentlich Durchschnittsleute sind. Das sind ja ganz normale Menschen, die keine hervorragende Position in irgendeiner Weise hatten. Und dass es ihnen nur als Christen nicht möglich war, normal zu leben. Und dass sie aber eben dabei geblieben sind.
Und ihre Linie einfach treu geblieben sind.
Ihre Linie treu geblieben, habe ich gedacht. Das soll eigentlich, also alle, die ich so kenne, da waren entweder die Väter im Krieg oder sie waren in der Partei. Und insofern habe ich unglaublich Glück gehabt, dass ich eben mit Eltern aufwachsen konnte, die wirklich keine Nazis waren.
Ja, und auch zu Hause waren.
Und auch zu Hause waren, ja. Und das, ich meine, auf der anderen Seite bin ich natürlich in dieser Zeit, da haben Sie völlig recht, sehr gut weggekommen, keine Vergewaltigung, keine Verschleppung, kein Gefängnis, hätte ja alles anders sein können, nicht? Und dass eben Finkenkrug so weit von Berlin Mitte und Zentrum entfernt ist, in Berlin sind das ja alles weit auseinandergezogen, dass man dieses ganz Schreckliche nicht mitgekriegt hat. Wir haben während des Krieges, also das war dann schon der fortgeschrittene Krieg, im Garten gestanden, wenn Alarm war, und haben geguckt, wie die Flugzeuge mit ihr nach Berlin fliegen. Weil gefährlich wurde es erst, wenn Entwarnung gegeben wurde und die Flugzeuge wieder zurück Richtung Hamburg-Meer zogen nach Westen. Und sie waren angeschossen und hatten vielleicht sogar noch Bomben. Dann kamen sogenannte Notabwürfe und sowas, die natürlich völlig ziellos waren. Und auf die Art ist...
Dann hättest du ja jeden treffen können.
Das hat auch... zum Beispiel unsere Turnhalle getroffen, aber oder da ist auch mal ein Flugzeug da in Finkenkrug direkt runtergekommen und der arme Teufel da drin, der wurde dann verhaftet. Das ist mir aber von meiner Finkenkruger Freundin eben später erzählt worden. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, oder im Nachbarhaus von uns sind Brandbomben gefallen oder so. Aber das, wissen Sie, das ist dermaßen harmlos im Verhältnis zu dem, was sich in Berlin abgespielt hat. An den Bombenangriffen. Ja. Und das kam in, ich weiß nicht, ob Ihnen das geläufig ist, im Anfang haben die Briten alleine die Bombenangriffe gemacht. Und die hatten keine so großen Kampfflugzeuge wie die Amerikaner. Das heißt mit anderen Worten, die kamen mit ihren Flugzeugen eben nur bis in den Nordwesten von Deutschland. Sonst wären sie nicht mehr zurückgekommen. Mhm. So viel Benzin konnten sie nicht tanken, um wieder zurückzufliegen. Und erst als die Amerikaner in den Krieg eingetreten sind und ihre großen Kampfflugzeuge mitbringen, da ging die Bombardierung des Südens los. Dass also auf einmal München angegriffen wurde, dass Würzburg kaputt gemacht wurde. Das ist relativ spät erst. Also wie auch Berlin ist relativ spät erst erwischt worden. Was ich sonst nicht, das weiß ich nicht, also von Berlin.
Da hat der Göring, glaube ich, auch gesagt oder versprochen, dass niemals ein feindliches Flugzeug den deutschen Luftraum überfliegen wird.
Ganze Geschwader waren das. Ja. Das habe ich auch in der Biografie geschrieben. Im Winter, nachts standen wir dann im Garten bei Alarm und da wurden die sogenannten Christbäume abgelassen. Und haben eben die Flugzeuge gemacht. Da wurden so eine Art Leuchtraketen von denen losgelassen, damit die ungefähr sehen konnten, wo sie sich befanden, ob sie schon in Berlin waren oder nicht. Okay. Also zu denen, das diente zu, und auch, das war das eine, das hieß Christbäume, weil das sah wunderhübsch aus, das war so wie so strahlenförmig und ging auch so pyramidenartig runter. Und das andere war die sogenannten Silberstreifen, die wir als Kinder gesammelt haben. Das waren schwarz beschichtete Silberstreifen, haben auch die Flugzeuge losgelassen, um damit die Radarstrahlen abzulenken von der Luftabwehr. Da gab es ja dann die Scheinwerfer, die den Himmel absuchten und so. Und es sollte also praktisch Ablenkungsmanöver sein, dass die Flugzeuge nicht gefunden oder gesehen wurden.
Mussten Sie auch bei Fliegeralarm in einen Luftschutzkeller aufsuchen?
Offiziell mussten wir, ja. Und wir durften uns dann auch nicht vom Blockwart erwischen lassen, wenn wir im Garten waren. Also,
ach, der dann wirklich kontrolliert, ob man sich
daran gehalten hat? Das hätte sein können, dass der auftaucht und kontrolliert, ja. Und der kam auch zur Kontrolle, ob wir Eimer mit Wasser gefüllt hatten, ob der Sandeimer. Also in den Wohnungen hatte sich Löschwasser und Sand irgendwie in Eimern zu befinden, damit man das sofort löschen und bearbeiten konnte. Und da kam er auch zur Kontrolle, man wusste nicht wann, ob das auch wirklich vorhanden ist.
Und wie weit war dieser Luftschutzkeller weg von zu Hause?
Nee, das war unser Keller.
Ach, in den eigenen Keller konnte man?
In den Keller, ja. Okay. Das waren ja private Häuser, einzelstehende Häuser und da wurde ein Kellerraum, wurde dann als Luftschutzkeller. Da wurde dann so ein bisschen mit Balken noch abgestupst und so wurde zum Luftschutzkeller funktioniert. Und ich denke, das hat man in Berlin aber auch gehabt. Mhm. Dass man, wenn kein, so viele Bunker hat es nicht gegeben. Ja. Dass die Leute, und es kamen ja so viele Alarme, dass die das gar nicht mehr bis zum Bunker geschafft hätten. Aber so viele gab es auch gar nicht für Berlin. Und da ging man in den eigenen Luftschutzkeller. Und da erzählt wiederum eine andere Freundin von mir, die genauso alt ist wie ich. Die haben in Zehlendorf gewohnt und die haben da ganz schön gezittert.
Ja, das glaube ich. Wenn man dann auch die Einschläge wahrscheinlich hört.
Ja.
Und dann Angst hat, dass man getroffen wird.
Darauf geachtet, wie laut die Einschläge sind. Je lauter sie sind, umso näher sind die Bomben. Also die haben da schon ganz schön Angst gehabt. Ja.
Das glaube ich,
Und dass dann auch Frauen die Nerven verlieren und so. Also es muss schon schlimm gewesen sein.
Oder wenn man kleine Kinder dabei hat.
Ja, natürlich.
Das ist, glaube ich, auch echt schwierig.
Ja.
Da hat man ja auch so Bilder eben aus der Ukraine gesehen, wo die dann zum Teil Krankenhäuser eben unterirdisch hatten und Kinder geboren haben. Also Wahnsinn.
Ja. Ich meine, man wundert sich sowieso, wie die da aushalten in der Ukraine, in den Kampfgebieten, weil das ja schon so lange ist.
Ja. Wie sind Sie dann nach New York gekommen?
Na, das war von München aus, ich wollte ins Ausland.
Ah, okay.
Das hat nichts mit...
Nichts, sondern das war schon
Friedensgeschichte. Nein, ich wollte einmal im Ausland gelebt haben und habe dann meinen Beruf ein Jahr in New York ausgeübt.
Was haben Sie gearbeitet?
Ich war Chemotechnikerin und da ich nicht verheiratet bin, habe ich natürlich Laborleitung und sowas zum Schluss gehabt und war eigentlich immer in der Forschung.
Ah ja.
Und das war in New York zum ersten Mal biochemisch, war nicht ganz so erfolgreich, aber ich hatte schon mit meinem Münchner Chef ausgemacht, dass ich also wieder zu ihm zurückkomme.
Ja.
Und dann hat es mir aber in New York so gut gefallen, dass ich am liebsten ein zweites Jahr geblieben wäre. Also es war für mich sehr wichtig, dass ich da war, dass ich mal über den Tellerrand geguckt habe. Mhm. Und dann ist aber leider, als ich ein Jahr da war, meine Mutter gestorben. Mhm. Und da wollte ich meinen Vater nicht alleine lassen und bin dann leider, bin ich ungern zurückgekommen. Mhm. Heute würde ich sagen, in New York hätte ich nicht alt werden dürfen. Wenn man jung ist, ist es toll in New York. Aber als alter Mensch ist es schon grausam, schon alleine von den Temperaturen her. Mhm. Es ist schon sehr heiß da. Also okay. Deshalb macht mir das hier gar nicht so viel aus.
Das ist doch heißer.
Unangenehmer, weil es sehr schwül dabei sein kann, durch das Wasser drumherum. Ich meine, man hat schon Klimaanlagen, aber die Hitze hat mich ziemlich fertig gemacht, diese feuchte Hitze.
Ja. Und wo waren Sie denn in München tätig, an der Uni dann, oder?
Also angefangen habe ich an der Haunerschen Kinderklinik und von da hatte ich aber keine feste Anstellung, sondern es war von der Deutschen Forschungsgemeinschaft bezahlt und ich wollte auch lieber an die Uni und dann bin ich ans organische Institut an der Uni gekommen und bei einem jungen Chef und bei dem bin ich dann auch geblieben und das war sehr interessante Arbeit.
Ja,
also der hat dann Ruf nach Freiburg bekommen. Die längste Berufszeit war dann in Freiburg.
Mhm. Das war dann die chemische Forschung, oder?
Das war
oder medizinische?
Die sogenannte, das war Krebsforschung, die praktisch war gleichzeitig Zellforschung. Also ich musste lernen, wie man eben Zellgewebe kultiviert und wächst. Und da an diese, da gab es eben Zellkulturen, die Krebszellen enthielten. Und unsere Chemiker haben dann Farbstoffe hergestellt, die praktisch in die Krebszellen eindringen konnten. Und da die Krebszelle wesentlich aktiver ist als eine gesunde Zelle, killte dann dieser Farbstoff die Krebszelle.
Okay.
Dadurch starb die dann. Aber diese Methode hat man nur auf der Haut und so anwenden können, also nicht in inneren Organen, also nicht bei Blutkrebs zum Beispiel, der im ganzen Körper, sondern konnte man nur gezielt anwenden. Und das war hochinteressant. Und ich habe dann praktisch mit Doktoranden zusammen diese Forschung betrieben.
Ah ja.
Mit viel Mikroskopie und so. Und das war, vor Amerika hatte ich ja bei dem 3 Jahre gearbeitet, da war es dann noch keine Zellforschung. Mhm. Und ich hatte eben die Leitung dieser ganzen Abteilung da oben in Freiburg.
Okay. Ja, eine interessante Zeit wirklich. Oder ein interessanter Beruf.
Ja.
Auf jeden Fall. Mhm.
Und aber auch wieder, wie Sie sagen, geht es natürlich in einem Universitätsbetrieb anders zu als in der freien Industriewirtschaft. Also ich habe wieder relativ geschützt gearbeitet, sagen wir mal. Aber ich wollte diese Arbeit machen, ich wollte Forschung machen. Also es war schon mein Ziel. Ja, das war jetzt so das in groben Sachen. Und das ist ja praktisch die positiven Kindheitserlebnisse von vor dem Krieg und im Krieg. Und es wird eben eigentlich erst nach 45, wo ich ja dann auch mehr mitkriege, meine Erlebnisse auch, Besuch des Hauses der Freundschaft mit der Sowjetunion also da sind dann auch negativere Sachen aus meiner Warte, die dann...
Wie haben Sie damals den Mauerfall erlebt? Ich finde, es gibt immer so einschneidende Erlebnisse, wie jetzt bei mir war es der 11. September, wo man genau weiß, wo man war, was hat man gemacht, wie hat man die Nachricht erfahren?
Das ist ein guter Punkt. Also ich habe, für mich sind die wichtigsten Ereignisse das Kriegsende, der Mauerfall, und jetzt.
Ja.
Und obwohl ja jetzt überhaupt noch kein Ende abzusehen ist. Also daran hänge ich das auf. Und der Mauerfall, das kann ich eben, das vergisst man nicht. Mhm. Das war ja am 9. November und ich lebte in Freiburg und war beim Weihnachtsplätzchen backen, weil ich immer ein Paket mit Weihnachtsplätzchen an Freunde in die USA geschickt habe. Jetzt haben wir damit aufhören müssen, weil das zu teuer geworden ist. Die wollen das ja nicht mehr, die Amerikaner. Und habe dabei das Radio angehabt und habe gedacht, ich habe mich verhört. Ich habe also dann wie festgenagelt und mir sind die Tränen gekommen. Mhm. Weil das, also das war so was Unerwartetes und ich hatte noch nicht mal Fernsehen. Ich habe das alles nur am Radio gehört, aber das war sowas von ergreifend. Und dann war ja diese große Silvesterfeier, wo der, wie war denn das? Nee, die Regengeschichte, nee, das war dann schon in der Deutschen Oper, war eine Silvesterfeier gleich. Mhm. 1989, 90 da. Und wir hatten da gesprochen. Da muss der Brand gesprochen haben. Und da kamen einem auch die Tränen. Da wurde dann die Eroica gespielt. Und also das war
vor allem, wie ein Mädchen. Weil sie da auch gelebt haben in der Zeit.
Ja, und weil man das alles miterlebt
hat, ja.
Und ich bin von meinen Freundinnen in Finkenkrug, also zwei sind da noch gefragt worden, sag mal, willst du denn nicht nach Finkenkrug zurückkommen? Und dann, nee, also ich gehöre jetzt nach München und wenn ich möchte auf keinen Fall mehr in Berlin leben, weil dann kommt es nie zur Ruhe. Mhm. Also ich weiß nicht, wie die das machen, die haben ja da gelebt, aber gut, ich meine, der Vater meiner einen Freundin war Arzt. Ärzte sind immer geschützt, also weil sie immer gebraucht wurden. Von dem weiß ich auch, dass er eben Nazi war, aber der wurde nachher in der DDR so gebraucht. Da gab's nur zwei Ärzte in Finkenkrug. Und die andere interessiert sich nicht für Politik und hat es einfach so gegeben hingenommen. Aber wenn ich durch Berlin gehe, also musste auf einen Kongress zur 750-Jahr-Feier von Berlin, war ich in Dahlem draußen und das war genau das Jahr, wo sie zur 750-Jahr-Feier das Nikolaiviertel restauriert hatten. Das war zur Feier des Tages wieder hergerichtet worden und das wollte ich sehen. Aber nicht nur das, aber alleine diese Passkontrolle in Berlin-Friedrichstraße, wo man dann praktisch vom Westsektor in den Ostsektor kam, das hat mir schon wieder gelangt. Also da war internationales Publikum, das musste Schlange stehen, die Pässe zeigen, um da nach Ost-Berlin reinzukommen. Und die wollten auch nichts anderes, als sich die Stadt da ansehen. Und dann kommt man an den Kupfergraben, da wo, also Pergamonmuseum und so, und da sind noch die ganzen Bombensplitter und alles da. Oder ich gehe in Berlin Mitte in die Wilhelmstraße und sehe, wo mein Vater da gearbeitet hat. Und da komme ich nicht zur Ruhe. Da sind die Erinnerungen immer
zu aufrüttelnd und gegenwärtig.
Ja. Der Mann meiner Finkenkruger Freundin interessiert sich sehr für Geschichte. Und der hat mich mal mitgenommen nach Schönhausen. Und dann wurde mir auf einmal gezeigt, ja, und da ist Karlshorst. Und mein Vater musste einmal im Monat nach Karlshorst, um Rapport zu geben, wie seine Arbeiten laufen mit dem Schienenabbau und so. Da komme ich nicht zur Ruhe. Da kommen immer wieder diese Angst durch. Und deshalb will ich da jetzt nicht mehr leben.
Mhm. Wann waren Sie das letzte Mal in Berlin zu Besuch?
2016 war ich das letzte Mal da. Da ist der amerikanische Freund eben zu Besuch gekommen und ich wollte ihm zeigen, wo ich eben aufgewachsen bin. Mhm. Und er war als amerikanischer Soldat in Zehlendorf. Also der war da stationiert. Und die konnten ja als amerikanische Soldaten war das leichter für die. Der kannte mehr von Berlin-Ost als ich. die Seeloer Höhen und das alles kannte der da. Und da gibt es so ein Sowjet-Ehrenmal irgendwo in einem Park, das kannte der alles, wo ich also nie hingegangen wäre, weil ich gar nicht gewollt. Und einmal bin ich nach Berlin, ich bin ja öfter nach Berlin, nach der Wende vorher natürlich nicht. Und da wollte ich ganz schlau sein und habe statt des Personalausweises, bin mit dem Zug gefahren, statt des Personalausweises meinen Reisepass mitgenommen und muss auch in Friedrichstraße durch die Kontrolle durch. Und da sieht den Pass mit den ganzen amerikanischen Einreisestempeln drin. Und dann hat er den konfisziert. Und also erstmal warten sie. Und dann kam er nochmal und führte mich in ein Zimmer, wo ich ganz alleine saß. Und ich hatte immer noch nicht den Pass. Und fragen Sie mich nicht, wie lange ich da gesessen habe. Ich habe eine Angst gehabt, dass ich also verhaftet werden könnte oder ausgefragt. Und dann hat er mir eine halbe Stunde wird es vielleicht gewesen sein, ich weiß es nicht, weil ich so aufgeregt war. Und dann kam er mit dem Pass zurück und ich konnte gehen. Mhm. Aber die Art, wie die Menschen behandelten, und zwar musste man, war dieses Häuschen, wo man eben den Pass zeigen musste und den Beamten musste man von unten nach oben anschauen, der war erhöht. Und man selber war auch schon anderthalb, zwei Stufen höher als der feste Fußboden. Und dann sah man einen Spiegel an der Scheibe befestigt. Das heißt, der Beamte hatte mich die ganze Zeit im Auge, auch von hinten. Der Spiegel war so gestellt, dass der meine ganze Person sehen konnte. Mhm. Und dann stehst du da und wartest auf deinen Pass und kriegst ihn nicht mehr. Also nein, da will ich nicht mehr hin.
Ja, verstehe ich. Man kennt nur den Checkpoint Charlie, das war ja auch so ein
Ja, den kenne ich nicht.
Ja, also, da war ich auch, weil da ist ja dieses Museum da, wo auch so Flucht. Da ist, glaube ich, dieser Ballon sogar ausgestellt.
Ah ja.
Ja, genau. Und das ist halt auch unvorstellbar, dass man da kontrolliert wurde. Und mein Papa, der war professioneller Eishockeyspieler. Mein Papa war Eishockeyspieler, professioneller. Ja. Und der erzählt auch immer noch, wenn sie gegen Berlin, Ostberlin gespielt haben, da wurde dann der Teambus eine Stunde lang durchleuchtet und unten reingeleuchtet, ob da einer hängt am Bus dran oder sowas, dass die da mit der Ausrüstung, alle Taschen mussten aufgemacht werden, ob da irgendwie einer in der Ausrüstung drin sitzt.
Die also auch, ja.
Ja, also.
Ja, das ja, eben, das ist grauenhaft, also was die sich da alles so ausdenken. Ich habe das auch in Erinnerung, ich meine, welche Reise das jetzt war, das weiß ich nicht. Es war aber im Winter, war nicht im Sommer. Mit dem Zug nach Berlin und das war vor Potsdam. Da hielt dann der Zug Rehfelde oder wie die Station heißt. Von da kann man auch in Parc von Sanssouci, also in die weiteren...
Ah, da war ich auch schon mal, Sanssouci.
Ja, also ganz weit hinten dann irgendwie. Jedenfalls, da hielt der Zug an. Rehfelde heißt, glaube ich, die Station, ist ja wurscht, weil da kam so, wir waren sowieso nur die Kontrolleure. Und da ging die Polizei mit Hunden an dem gesamten Zug entlang und die Hunde waren darauf abgerichtet, ob sich unter dem Zug Menschen eben befunden, die sich da versteckt haben. Also das. Und anscheinend haben sie niemanden, aber der hielt da geraume Zeit und dann erst war die nächste Station Zoo. Also dann, der hielt dann nirgendwo mehr, solange er in DDR-Gebiet war. Nee, das ist nicht lustig, so ein autokratisches System. Und
ja.
Ich verstehe die Leute nicht, also die haben es halt noch nie erlebt, die jetzt nichts anderes im Kopf haben, als unseren Staat kaputt zu machen. Und zu spalten und kein Programm zu haben, was sie dann hinterher machen wollen. Das ist unverantwortlich, sowohl von der AfD, aber das sind ja noch die anderen, die Querdenker und so.
Ja,
das ist ja das ein stimmt. Wahnsinn, die das dann mit. Also wir sind schon ziemlich aus den Fugen geraten, das muss ich schon sagen. Als ich das schrieb, war es noch nicht ganz so viel.
Wann haben Sie das geschrieben gehabt?
20 in dem
ersten Corona-Jahr. Ich finde, es hat sich jetzt auch sehr viel getan, die letzten 3-4 Jahre. Mhm. Ist das schon ganz
hat
schön?
Hat sich, also ja. Leider ist es eben, es hat, aber das, was ich habe im Vorwort, habe ich die eben die Gründe beschrieben, warum ich das Buch geschrieben habe. Also nicht nur wegen meiner Eltern, sondern eben auch wegen der politischen jetzigen Zustände. Aber die haben sich ja nun seit 20 noch gravieren. Also da war von Corona habe ich da nichts drin geschrieben. Ich habe jetzt das Nachwort nicht mehr gelesen. Das muss man ja nochmal lesen. Aber ich glaube, im Nachwort könnte ich sowas geschrieben haben. Weiß ich jetzt nicht.
Aber ja. Nee, bleibt nur zu hoffen, dass es dann auch hier nicht irgendwann mal wieder einen Krieg geben wird in Deutschland. Weil doch die Ukraine ist halt so nahe gerückt für uns jetzt, weil es in Europa eben ist, vor der Haustür.
Ja, mir ist zufällig ein Buch, was eigentlich nicht so wichtig ist, in die Hände gefallen, von einem russischen Emigranten, der mit seiner Mutter aus Petersburg 1918 geflüchtet ist, weil sein Vater, als die Revolution war, gehörte der Vater zu den Weißrussen und ist von den Bolschewiken dann von den Roten getötet worden. Und die Mutter ist dann mit dem Kind geflüchtet. Und die landen unter anderem bei ihrer Odyssee in Berlin. Und dann beschreibt er praktisch die Zustände in Berlin. Das war dann noch die Weimarer Republik. Ja, Weimarer Republik, die war ja auch nicht gerade lustig. Mhm. Aber das Interessante war, was ich daraus gelernt habe, jetzt als Parallele zu dem jetzigen Ukraine-Krieg. In Berlin befanden sich eben nicht nur die Geflüchteten, die vor den Bolschewiken geflüchtet sind, sondern es befanden sich auch Bolschewiken in Berlin. Mhm. Und zwar nicht zu knapp, weil die jetzt wiederum die Weißrussen bekämpfen wollten. Mhm. Und wir haben ja hier diesen Mord im Tiergarten gehabt, wo praktisch der russische Geheimdienst irgendjemanden getötet hat, der ihnen nicht gepasst hat. Das war in dem Fall, war das ja, glaube ich, einer von diesen Reichen da, die eben nicht linientreu gewesen sind. Scholowiki oder wie der hieß. Aber es ist so, dass sich also ja auch hier dann jederzeit jetzt die Agenten, russischen, putinschen Agenten tummeln können, die eben die Leute unter den Ukrainern umbringen könnten, die hierher geflüchtet sind und die für sie in irgendeiner Weise interessant sind.
Das hat ja die Stasi auch gemacht, glaube ich, mit Geflüchteten, dass die wieder zurückentführt haben, die Leute wieder zurückgeholt haben.
Ja.
War der Herr auch, der eben diese Führung gemacht hat. Der hat dann auch gesagt gehabt, der ist dann auch, weiß gar nicht mehr, wie er dann in den Westen gekommen ist. Auf jeden Fall hatte er auch immer Angst, dass er zurückentführt wird und hat dann Deutschland auch verlassen.
Mhm. Bei denen da 1918, denen ist es dann so unheimlich geworden, weil die ja nun ziemlich bekannt waren, dass die dann irgendwo in die Pampa, in die Mark Brandenburg gezogen sind, wo sie dann nicht so leicht gefunden werden konnten. Ja. Obwohl die Mutter absolut harmlos war, aber die war erstens mal voller Furcht und musste ja für das Kind sorgen. Und die sind dann mit russischen Freunden, sind die irgendwo.
Ja, Putin selber war ja auch ganz großer Mann in der DDR, der war, glaube ich, KGB-Agent. Der spricht ja auch fließend Deutsch. Mhm. Und da hat er ja wahrscheinlich gutes Wissen vermittelt bekommen, wie man die Leute aushorchen kann oder ausspionieren kann.
Mhm. Ja, man hat den wohl unterschätzt. Also, weil ich bin so antirussisch eingestellt, dass ich mir in all den Jahren jetzt hier im Westen also nie irgendwelche Gedanken über positive Seiten in der Sowjetunion Gedanken gemacht habe. Oder für mich war das so anti gewesen, also es war für mich überhaupt kein Thema. Also ich wusste, für mich ist das alles negativ, weil es sind ja nicht alle Russen so. Das ist also blöd und einseitig, aber es war halt aufgrund der Erfahrung so. Und von daher habe ich mir auch nie viel Gedanken über Putin gemacht.
Ja.
Und dass der sich in so einer Form entwickeln könnte, hat man ja auch nicht angenommen.
Nee.
Ist aber ein Teil meiner Meinung nach auch Schuld des Westens.
Mhm. Ja, meine Oma hat damals schon gesagt gehabt, wo die Krim eingenommen wurde, hat sie schon gesagt, das ist ein kriegerischer Akt, da gibt es Krieg.
Da ging es los, das ging ja mit Georgien los.
Genau.
Ja.
Und die Krim ist ja da so ein wichtiger Punkt eben, der so wertvoll ist. Mhm. Und da hat sie dann schon gesagt gehabt, das gibt Krieg.
Ah ja.
Und das ist jetzt auch schon, wie lange war es jetzt her, auch schon eine Zeit?
2014.
Ja, dass die Krim da eingenommen wurde.
Und Georgien noch davor. Mhm. War Krieg in Georgien, die sind ja noch selbstständig.
History Wissen. Heute geht es um frühe Anzeichen vor Kriegsbeginn am 1. September 1939. Deutschland im August 1939. Es ist warm, zum Teil sogar heiß. Die Deutschen genießen ihren Sommer, sei es zu Hause oder auf Reisen. An den Stränden Europas herrscht Hochbetrieb. Wie auch die Familie Naujuk verbringen Dutzende Familien ihre freie Zeit an der Ostsee. Da der Zweite Weltkrieg bevorsteht, ahnt kaum jemand. In Deutschland hat man sich in Hitlers Diktatur bereits eingerichtet. Man versucht, seinen Platz zu finden. Die einen sind überzeugt vom Nationalsozialismus, viele Menschen sind zufrieden, andere wollen nur ihre Ruhe genießen. Es ist ein strahlend schöner Sommer und keine Wolke am Himmel kündet vom drohenden Unheil. Ein Großteil der Bevölkerung geht mit Zuversicht seinem Alltag nach. Dass ein neuer Weltkrieg vor der Tür stehen könnte, kann sich zu diesem Zeitpunkt kaum jemand vorstellen. Doch die Nazis haben genau das vor. Zunächst verborgen vor der Öffentlichkeit, plant und verfolgt Adolf Hitler seit Monaten einen aggressiven Expansionskurs. Österreich, das Sudetenland, Tschechien und das Mebelland hatte nahezu ohne Gegenwehr der betroffenen Gebiete oder der Alliierten seinem Reich einverleiben können. Deutschland soll nach den Vorstellungen der Nazis aber nicht nur größer werden. Das Deutsche Reich soll Europa und die Welt beherrschen. Hitler sucht und findet immer neue Anlässe, die Vorwand sind für immer weitere Gebietsansprüche und schließlich den entscheidenden Kriegsgrund liefern sollen. Er will in diesem Sommer losschlagen. Während die Deutschen die Hitze genießen, lädt Hitler im August 1939 die Spitzen der Wehrmacht in sein Domizil auf den Obersalzberg ein. Dort schwört er die Generäle auf einen möglichst schnellen, möglichst brutalen Krieg ein. Große Härte sei erlaubt. Ein paar wenige aufmerksame Bürger sind misstrauisch. Sie kennen die Zeichen der Zeit. Nach der Eingliederung Österreichs setzen die Nationalsozialisten ihre Heim-ins-Reich-Politik fort und verlangen die von den sudetendeutschen Minderheiten besiedelten Gebiete in der Tschechoslowakei als letzte territoriale Forderung. Um einen Krieg zu vermeiden, setzen England und Frankreich auf eine Politik der Beschwichtigungen. Die sogenannte Appeasement-Politik. Deren Höhepunkt ist das Münchner Abkommen vom 29. September 1938, das die Abtretung des Sudetenlands an Deutschland besiegelt. Die tschechoslowakische Bevölkerung und ihr Staatspräsident Beneš, der von den Verhandlungen ausgeschlossen ist, fühlen sich von den Schutzmächten verraten. Der britische Premierminister Chamberlain glaubt, den Krieg in Europa, den Hitler provozieren wollte, damit verhindert zu haben. Das erweist sich als Irrtum. Im März 1939 besetzten deutsche Truppen unter Bruch des Münchner Abkommens die verbliebenen Teile der Tschechoslowakei. Mit der Gründung des Protektorats Böhmen und Mähren ist der imperialistische Charakter der deutschen Außenpolitik unübersehbar. Chamberlain verkündet das Ende der Appeasement-Politik. Während Großbritannien und Frankreich am 31. März eine Garantieerklärung für Polen abgeben, schließt Deutschland im August 1939 einen Nichtangriffspakt mit der Sowjetunion. In einem geheimen Zusatzprotokoll teilen die beiden Staaten Polen unter sich auf. Mit dem deutschen Überfall auf Polen beginnt am 1. September 1939 der Zweite Weltkrieg. Zwei Tage später erklären England und Frankreich dem Deutschen Reich den Krieg. Aufmerksame Deutsche haben sehr wohl schon früh die Anzeichen der Eskalation wahrgenommen, doch wollen die meisten nichts davon wissen. Goebbels und seine Propagandaindustrie tun alles, das Volk von der Unausweichlichkeit eines begrenzten Krieges zu überzeugen. Doch die Deutschen wollen viel lieber weiter ihr Leben und den Sommer genießen. Wochen voller Sonne, Träume, Lebensfreude und verdrängte Angst vor dem, was unausweichlich kommen würde. Rückblickend lässt sich sagen, am 1. September 1939 ist mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs ein unbeschwerter und freudiger Sommer endgültig zu Ende gegangen. An diesem Tag enden auch die unbeschwerten Tage für Annemarie Naujuk. Ich bin sehr dankbar, dass sie ihre Erinnerungen mit mir geteilt hat. Besonders im Gedächtnis ist mir bei ihrem Interview geblieben, dass die Demokratie als unsere Staatsform das Kostbarste ist, was wir als Bürgerinnen und Bürger besitzen. Sie ermöglicht uns mit dem Grundrecht ein Leben in Frieden und vor allem auch in Freiheit. Annemarie Naujuk hat zwei Diktaturen miterlebt. Zum einen die Nazi-Diktatur unter Hitler, anschließend die Zeit in der sowjetischen Besatzungszone der späteren DDR. Für sie und ihre Familie stellt sich schnell heraus, dass die DDR nicht die erhoffte Freiheit bringt. Die Eltern haben es als gläubige Christen geschafft, die Nazi-Zeit durchzustehen. In der DDR ist das für die Naujuks nicht mehr möglich. Um einer drohenden Verhaftung zu entgehen, sind sie 1949 gezwungen, in den Westen zu fliehen. Drei Ereignisse haben Annemaries Lebensweg bis heute stark geprägt. Zum einen der Kriegsbeginn am 1. September 1939, den sie als Kind im Urlaub an der Ostsee erlebt hat, dann das Kriegsende am 8. Mai 1945 und schließlich als ehemalige Berlinerin der Fall der Mauer 1989. 6 Monate nach dem Mauerfall ist Annemarie zurück nach Finkenkrug bei Falkenberg zurückgereist. Für sie eine Reise zurück in ihre Kindheit. Sie stand vor ihren Häusern, der Kirche, der Schule. Alles hat sich nur wenig verändert, war nur grau geworden und gealtert. 2 Schulfreundinnen, die noch in Finkenkrug leben, konnte sie dort wiedersehen. Annemarie Naujuk hat ihre Erinnerungen aufgeschrieben. Ich durfte ihr privates Buch lesen. Ihre wichtigste Botschaft darin war, dass sich das, was geschehen ist, nicht wiederholen und deshalb nicht vergessen werden darf. Ihr größter Wunsch ist, dass die Demokratie als unsere Staatsform erhalten bleibt. Wenn auch du dir Annemaries Geschichte angehört hast, dann gehörst auch du zu den Zeitzeugen, die dazu beitragen, dass die Vergangenheit nicht in Vergessenheit gerät. Somit trägst auch du einen Teil der Flamme weiter. Falls du jemanden kennst, der seine Geschichte gerne mit mir teilen möchte, damit diese viele Zuhörerinnen und Zuhörer bekommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht. Meine E-Mail-Adresse sowie den Link zu meinem Instagram-Account findest du in den Shownotes. Wenn du den Podcast gerne unterstützen möchtest, dann lass auf jeden Fall ein Abo da und empfehle ihn an Freunde und Bekannte weiter. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das nächste Mal auch wieder mit dabei bist, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.